Dienstag, es ist High Noon. Das ist eigentlich eine ungewöhnliche Zeit für uns zur Aufnahme dieses Podcasts. Xandi, ist ein bisschen spät, oder?
Ja, ungewöhnlich spät.
Ja, also...
Ich weiß nicht. Ich überlege gerade, wann wir sonst so... Also ja. Manchmal aber auch später...
Ja, das Problem ist für mich, also ich habe zwei Probleme eigentlich.
Ui,
ja, das ist eigentlich meine Zeit, wo ich gerne Mittagsschlaf mache. Ich liebe Mittagsschlaf, um direkt dieses private Detail rauszuballern. Ich bin ein Riesenfreund des Mittagsschlafs, weil ich aber auch sehr früh aufstehe und mittags werde ich müde und dann. Aber das fällt heute aus.
Du machst es für die Abtis und an der Stelle auch.
Natürlich.
Guten Tag an alle. Die uns zugeschaltet haben an den Empfangsgeräten diverser Art.
Ja, genau. Ja, das zweite Problem ist, ich wollte mich noch intensiver vorbereiten als sonst. Und
wow, geht das überhaupt?
Weil mehr Zeit ja war, im Grunde ja der ganze Dienstagvormittag. Und ich bin schon wieder in meiner YouTube-Timeline hängen geblieben, wie schon letzte Woche.
Thema?
Ich liebe ja, also was ich auch wirklich liebe, sind Werbespots, gute Werbespots. Mhm. Wenn der Super Bowl kommt, dann kommen ja die Amerikaner mit ihren besten Commercials ums Eck. Und ich habe heute Morgen 22 Minuten die funniest Commercials of all time geschaut.
Okay. Und
da sind wirklich einige Knaller dabei.
Was?
Ich habe schon so viel gelacht heute Morgen, es ist der Wahnsinn. Herrlich, herrlich.
Was war das Highlight?
Ich spiel's dir vor, warte.
Du spielst es mir vor?
Mhm. Hör mal zu.
Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebens.
Ich höre leider nichts.
Du hörst nichts?
Nein.
Aber die Abdis können es hören. Dann muss ich das eventuell nochmal anders machen. Ach stimmt, du kannst das nicht hören, was ich hier...
Ich glaube, das hatten wir schon ein paar Mal, das Thema. Spontane also Zuspielung. Deswegen sind technische Proben ganz geil.
Okay, also ich kann Ihnen ja kurz erzählen, weil er lebt ein bisschen noch von der Sprache. Es gibt sehr viele gute Werbespots im Bereich von Sprachenlernen. Also hier von Bubble oder von Berlitz oder sowas. Und das ist ein Berlitz-Spot, dass man seine Sprache, sein Englisch verbessern soll. Und das ist ein Typ, der wird da hingesetzt, ein junger Kerl, Anfang 20, der sitzt da, deutsche Küstenwache. Und der sitzt am Radar sozusagen, also der muss die Notrufe empfangen oder halt irgendwelche, wenn Funksprüche kommen, und hat halt überhaupt keinen Plan. Mhm. Und dann sitzt er da und dann kommt Mayday, Mayday. Und er ist natürlich aufgebracht, das erste Mal, dass er sowas hört. Und dann sagt der Funkspruch eben, we are sinking, we are sinking. Und er sagt, this is German Coast Guard. What are you thinking about?
Ja,
ah, love it.
Lustig.
Ah, love it. Ich bin komplett zusammengebrochen.
Ehrlich. Du hast ein ziemlich cooles Shirt an. Darf ich das beschreiben?
Ach so.
Sehe aber bisher nur Küss die... Was steht denn da drauf?
Küss die Hand.
Küss die Hand.
Mhm. Das ist ja ein Shirt von Louis Trenker von der Marke, die vielleicht jetzt zuhört und diesen Podcast in Zukunft sponsern möchte. Ich habe dieser Firma schon sehr viel Geld gegeben.
Louis Trenker, okay. Mhm.
Das ist,
kein Basketballausrüster.
Nee, das ist eine Bekleidungsfirma, die wohl für, so habe ich das mal verstanden, für viel Geld den Nachkommen von Louis Trenker die Rechte abgekauft haben, ihre Klamotten unter der Marke Louis Trenker zu vertreiben.
Oh, das ist sehr spannend, Körny.
Ja, aber ich finde das geil. Also da ist jemand tot, der sehr bekannt war. Und dann kommen die Nachkommen und verhökern deinen Namen. Ja, mal 50 Millionen, dann kannst du deine Klamotten Louis Trenker nennen. Das musst du dir mal vorstellen.
Mhm.
Frech, oder?
Extrem frech.
Würdest du das machen?
Mit was jetzt genau?
Naja, also ich hoffe, deine Verwandtschaft lebt hoffentlich. Hoffentlich leben noch alle, die du magst und liebst. Aber sag mal, du würdest jetzt von deinem Opa oder Urgroßvater, was weiß ich. Dein Urgroßvater hieß Maximilian Dechand oder vielleicht irgendwie was in der Art.
Mhm.
Und dann kommt die Firma und sagt, also das ist ein super Name und hier sind 20 Millionen, dürfen wir den Namen verwenden.
Für 20 Millionen. Kommt darauf an, welches Verhältnis ich zu meinem Urgroßvater hatte.
Ja.
Kann ich so nicht sagen, weil ich kenne ihn nicht. Ja. Also, interessante Themenkomplexe hatten wir da bisher.
Ja, mein Urgroßvater hieß übrigens auch Michael.
Ja, gut. Okay.
So, kommen wir zum Basketball.
Was war noch? Ja, okay, das war der. Ah ja, wir sind Basketball-Podcast.
Cool. Wir sind, naja, vielleicht sollten wir uns ja auch mehr breiter aufstellen.
Noch breiter?
Ja, also über Basketball hinaus. Vielleicht sollten wir noch mehr über Dinge außerhalb der Basketball-Bubble sprechen. Und noch mehr Zuhörerinnen und. Übrigens, hast du schon das Neueste gehört? Im Gender-Bereich?
Oh Gott,
tatsächlich immer mehr,
gefährlich.
Ja, pass auf. Immer mehr Podcasts, habe ich jetzt gehört, wo dann die Gast, die Hosts, also das, was wir hier machen, sagen HörerInnen. Also nicht mehr Hörerinnen und Hörer, sondern nach Hörer, so eine Mini-Zäsur, um dann innen zu sagen. Wie findest du das? Ich glaube,
Baywatch Berlin macht das so.
Wie findest du das?
Nachdem wir haben ganz viele Abtinnen auch, deswegen solltest du damit beginnen. Denn ich weiß, es ist dir ein großes Anliegen.
Ja, ich mag diese Verballhornung der deutschen Sprache nicht. Das ist
doch nicht, dann habe ich mich getäuscht.
Aber ich finde es spannend, dass sich das jetzt scheinbar so durchsetzt. Also nicht mehr Hörerinnen und Hörer, sondern HörerInnen.
Also, liebe AbtInnen, covern wir damit alles. Genau. Deiner Meinung nach. Ja. Könnte ich machen jetzt was ganz Verrücktes? Ja.
Okay.
Also ich sag dir ein Wort und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Mhm. Basketball.
Wir haben in den letzten Tagen sehr, sehr viel uns mit dem Thema Euroleague beschäftigt, da diese Liga spielt. Im Übrigen, eine Sache haben wir letzte Woche vergessen, Xandi.
Ja.
Wir waren so im Euroleague-Wahn, dass wir vergessen haben, darauf hinzuweisen, dass Ratio Farm Ulm auch im Eurocup spielt.
Stimmt, da kam was. Da kam was. Per Twitter, Abteilung BB ist da übrigens unser Handle. Folgt uns allen und macht uns zu einem noch einflussreicheren Account. Vielleicht twitterst du ja auch wieder mal was.
Ja, ich bin davon überzeugt, dass das heute schon der Fall sein wird. Wir werden uns aber revanchieren bei Ratio Farm Ulm, weil wir ja heute den Ulmer
ja.
hier im Programm haben.
Kannst du dich noch erinnern an die Zeit, als Menschen in Arenen waren und so Dinge gemacht haben wie Ulmer? War das nicht schön?
Ja, das war schön, ja. Also man hat ja so ein kleines bisschen, so ein bisschen wieder Feeling bekommen. Ein
paar waren da, gell?
Bei Alba gegen Bayern.
Hast du das Ende gegen Brescia gesehen? Ulm, Brescia, Brescia-Ulm, sowas, gell?
Ich habe es nicht Italien. Live gesehen. Ich habe deine iMessage. Xanier, ich schicke uns iMessages, keine WhatsApps.
Das mache ich nur mit ganz speziellen Leuten.
Da habe ich gesehen, dass dieses Spiel scheinbar, also ich saß im Restaurant. Ich muss zugeben, ich habe es nicht gesehen live. Im Übrigen mit unserem Experten, mit Birdie. Und mit Lüders, unserem Moderator. Und wir haben das Spiel da nicht gesehen. Aber ich habe natürlich mitbekommen, dass es dann doch super spannend war. Und du es scheinbar live gesehen hast.
Ja, ich kam nach Hause von meiner Basketball-Mittwochsrunde. Schöne Grüße an meine Mittwochsleute.
Das heißt Shoutout, nicht schöne Grüße.
Oh, sorry, Körnig. Shoutout gehen raus. Shoutouts gehen raus an B-Ball Wednesday. und dann komme ich heim, denke mir, gut, schaue ich noch rein. Spannend. Und dann, ich glaube, es gab ungefähr 8 Möglichkeiten, dieses Spiel für Ulm zu entscheiden. Also wirklich mehrfach. Würfe, Layups, Fouls, Freiwürfe. Unfassbar. Dann ging das in die Overtime. Auch da gefühlt, ja, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also Ulm müsste bei einem 2-0-Start stehen im Eurocup. War aber nicht so.
War nicht so, nee. Also, wir haben diese Woche einen extrem vollgepackten Euroleague-Spielplan. Nein, lieber es geht nicht nur um Euroleague heute. Aber wir wollen natürlich darauf hinweisen, dass ab heute, also ja quasi jeden Tag Euroleague zu sehen ist bei Magenta Sport. Denn es wird jedes Spiel gezeigt. Also nicht nur Alba Berlin und Bayern München, sondern zum Beispiel geht es heute auch schon los. Wahrscheinlich
auch mit Alba heute schon.
Mit der Podcast noch gar nicht on air sein um 19 Uhr mit Belgrad gegen Kaunas und Berlin gegen Anadolu Efes Istanbul um 20 Uhr. Deswegen wollen wir die erste Stimme, die in diesem Podcast zu Worte kommen soll, einem Spieler von Anadolu Efes Istanbul geben, mit dem ich vor zwei Tagen gesprochen habe, nämlich mit Tibor
Pleiss. Ist das Shane Larkin?
Nee.
Spaß.
Shane ich Larkin.
Ja, was kommt.
Ja. Ich will gar nicht so groß sportlich werden jetzt. Wir haben mit Tibor über alles Mögliche gesprochen.
Wir versuchen ja in diesem Podcast auch generell wenig über Sport zu sprechen, wie wir gemerkt haben, anhand der Einleitungen.
Es geht aber auch um das Thema Reflexion, Xandi.
Ja.
Weißt du, Reflexion, also auch mal in sich hineinhorchen.
Mal du bist so ein esoterischer Typ, gell?
Mehr so Revue passieren lassen. Nicht immer nur Rebounds, Assists und kann FS nicht mehr gewinnen, weil Shane Larkin verletzt ist.
Und immer wieder die Frage, in deiner Inneren tief drin verankert ist, Körny.
Ja.
Ich weiß, du stellst sie dir regelmäßig.
Ja, ich bin mit viel Elan aus dem Urlaub wiedergekommen. Versuch bitte nicht, ihn mir zu nehmen.
Nee, also du, ich habe dich unterbrochen, du wolltest was Semisportliches anmoderieren, das auch noch eventuell mit dem Thema Basketball zu tun hat, da will ich nicht unterbrechen.
Tibor Pleiss spielt bei Anadolu Efes Istanbul, er spielt seine 9. Euroleague-Saison, das muss man sich mal geben, das ist echt krass. Er sagt, wir müssen uns alle noch ein bisschen am Riemen reißen, ohne Shane Larkin, der wohl erst gegen Ende Oktober wieder zurückkommen wird. Die Mannschaft hat ja die ersten beiden Spiele verloren, heute das Spiel bei Alba Berlin. Und ich würde gerne etwas zuspielen, was er auf die Frage geantwortet hat, wie er so die letzten Monate verlebt hat, was ja für viele etwas ungewöhnlich war, all dieweil es wenig Basketball gab. Die Euroleague-Saison wurde ja in der vergangenen Spielzeit einfach abgebrochen und das hat er gesagt.
Also ich muss sagen, jetzt diese Phase, ich möchte jetzt diesen Virus jetzt nicht nochmal beim Namen nennen, weil ich versuche ihn so gut wie möglich auszublenden. Aber es hat mir viel Zeit gegeben, einfach auch mal überhaupt über mein Leben nachzudenken oder das, was ich jetzt erlebt habe, auch in den letzten paar Jahren, weil ich bin eigentlich einer, der sich sehr auf die Gegenwart konzentriert, auf das, was wichtig ist. Und jetzt gab es während der Krise, wo ich halt viel Zeit auch zu Hause verbracht habe, gab es viele Momente, dass ich mich einfach auch mal mit meiner Vergangenheit beschäftigt habe. Ich habe mir Spiele angeguckt, wie ich damals in Bamberg die Finalserie gespielt habe. Da kamen super viele schöne Erinnerungen auf. Und ich habe das Internet durchstöbert nach Spielen aus den letzten paar Jahren, die ich gespielt habe, und habe mich super darüber gefreut, wo ich mich vorher gar nicht so wirklich mit befasst habe. Mir war es immer so, ich habe eine Saison zu Ende gespielt, abhaken, weiter geht's. Und ich hab jetzt eigentlich erst so realisiert, so ey, 9 Jahre, Junge, du hast ganz schön viel auf dem Platz gestanden, hast viel erlebt. Und jetzt kann ich mich, nachdem ich das jetzt ein bisschen bearbeitet habe, mich aber auch auf die nächsten paar Jahre freuen und bin glücklich, dass ich bis jetzt so eine tolle Karriere spielen konnte.
Ja, da reflektiert jemand, Xandi, ne? 30 Jahre alt ist er mittlerweile, wird nächsten Monat 31. Tatsächlich ein echter Veteran geworden.
Hat viel erlebt.
Und ist auch diesem Team
treu geblieben. Kleiner NBA-Ausflug.
Kleiner NBA-Ausflug, genau.
Und hat sich quasi sein eigenes Classics-Programm gemacht.
Ja.
Und alte Spiele geschaut.
Und was gar nicht so einfach ist.
So wie viele im Lockdown.
Ja, also du weißt, erinnerst dich daran, dass wir Schwierigkeiten hatten, Bilder zu finden, wo Tibor Pleiss damals in Utah gespielt hat. Da waren wir über jeden Korb dankbar, wo er den oder überhaupt den Ball in den Händen hielt, weil es gab so wenig Szenen.
Und die hat in der Phase, als Telekom Basketball NBA-Rechte hatte, meinst du?
Ja, oder weiß ich nicht. Wir haben ja auch so einfach mal geguckt, was macht denn der Kerl da so? Das war ja schon immer ganz interessant. Jedenfalls, jetzt ist er bei Anadolu Efes. Die Mannschaft ist, und das ist der Hammer, die hat sich überhaupt gar nicht verändert. Also das hat man ja auch selten. Da sind alle geblieben, war ja mit die beste Mannschaft, bevor abgebrochen wurde. Jetzt mit dem Fehlstart. Und heute
Sie waren Abend, der Favorit eigentlich auf den Titel, muss man.
Ja. Und heute Abend zu Gast bei Alba Berlin, die in der Vergangenheit immer recht gut gegen Anadolu ausgesehen haben. Für den Fall, dass man, dass sie den Podcast allererst später hört, dann einfach im Real Life nochmal anschauen.
Genau. Was ist dein Tipp? Wie geht's aus?
Ich glaube, dass Alba gewinnen wird. Also FS gefällt
wirklich?
Mir. Ja, also Micic ist momentan wirklich nicht mit allen Sinnen auf dem Basketballfeld. Und also ohne Larkin und Micic außer Form, die haben gegen Fenerbahce 4 Offensiv-Rebounds geholt. 3 davon waren von Tibor. So Putback-Dunks oder irgendwie die haben überhaupt nichts gemacht. Also das ist eine Mannschaft, die sich momentan noch gar nicht funktioniert.
Also wenn wir jetzt auf das letzte Euroleague-Spiel der deutschen Mannschaften zurückschauen, dann war das ja auch das deutsche Derby in Berlin. Wenn wir das jetzt als Ausgangslage nehmen für die Verfassung von Alba Berlin, muss man da sagen, dass Bayern so stark war oder dass Alba einfach noch nicht so mit den ganzen neuen Spielern noch nicht so weit ist?
Vielleicht fragen wir da jemanden, mit dem ich erst gestern gesprochen habe, nämlich Danilo Bartel von Fenerbahce Istanbul. Mhm.
Ist aber wirklich, also ich glaube, das war die beste Überleitung, seit wir diesen Podcast machen.
Wow. Denn der hat dieses Spiel gesehen.
Ja.
Und ich habe ihm genau diese Frage gestellt. Und das ist seine Antwort.
Die Aggressivität, also ganz klar Aggressivität, Verteidigung, die Vielseitigkeit und die Athletik, die sie da haben, um das System von Trinchieri perfekt umzusetzen. Athletische große Guards mit agilen Big Mans, die da im Switch agieren können. Und ich glaube, gerade das hat auch den Unterschied im Spiel gegen Berlin gemacht, diese Physis, auf die Berlin nicht reagieren konnte. Und ja, ich meine, also Berlin ist klar immer dafür bekannt, Offensivbasketball zu spielen, aber mit so vielen Neuen, da dauert es natürlich auch immer ein bisschen, bis man diese Automatismen, die Reads, die man in dem System von Aito dann hat, verinnerlicht. Und ich glaube, dass die da noch eine Entwicklung in der Saison.
Ja, eine Entwicklung. Hinlegen hast du vergessen, noch reinzuschneiden.
Da fehlt das letzte Wort.
Ich bin schockiert. Aber trotzdem, mega Überleitung, es war nicht vereinbart. Also der Eindruck, möchte ich hier ausformulieren, die Bayern werden ein starkes Euroleague-Team sein. Das ist mein Take nach 2 Spielen. Die sind brutal gebaut für das, was Danilo jetzt auch gesagt hat, für dieses Trinchiere-System, sind defensiv brutal flexibel mit dieser Fähigkeit, alles zu switchen. Und noch dazu haben sie mit Wade Baldwin möglicherweise den nächsten Euroleague-Superstar in ihren Reihen. Also diese Verpflichtung, wow.
Sendehinweis, die Bayern spielen morgen, also Mittwoch.
Du bist eine Promomaschine, ja.
18.30 Uhr, ganz
ungewöhnliche
Uhrzeit, bei Maccabi Tel Aviv.
Mit welchem Kommentator?
Das werde dann tatsächlich ich sein. Also mein Euroleague-Einstand in dieser Woche mit dem Spiel. Und am Freitag, und das ist dann natürlich auch eine ganz spannende Sache, wird Fenerbahce gegen Bayern spielen, also Danilo Bartel gegen seinen Ex-Club, und die Berliner spielen um 19 Uhr bei ZSKA Moskau, die Bayern dann um 19:45 bei Fenerbahce Istanbul. Also nicht nur, dass unsere deutschen Teams diese Woche insgesamt 4-mal spielen, sondern ja alle Vereine mit dem Doppelspiel.
Die halt auch Spieler haben.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja, das ist wirklich, klammern wir das jetzt aus? Ich weiß es nicht. Abschließend, ja, Bayern überraschen mich. Also hätte ich nie gedacht, dass die so schnell so gut sind. Bin ich jetzt gespannt, wie es gegen andere Teams passiert. Berlin, ja, dauert noch. Maulolo, schwierig auf der Eins. Muss vielleicht mehr Offball spielen, ich weiß es nicht. Oder braucht er den Ball dafür? Jason Granger, muss vielleicht am Anfang vor allem mehr den Ball bringen. Das ist meine kurze Einschätzung zu Alba Bayern.
Ja, und dann eben das Thema mit der Physis, ne? Die altbekannte Geschichte, wenn man Alba doch physisch bearbeitet, dann ziehen die sich so ein bisschen in ihr Schneckenhaus zurück.
Ja.
Und
Euroleague-Refs lassen einfach extrem viel laufen. Das ist halt einfach so.
Das ist einfach so, ja.
Und aber die Bayern in der BBL, also viel Spaß, andere Teams, das mit der Defense und ja.
Ja gut, sie werden natürlich dann noch ein bisschen mehr auf deutsche Spieler zurückgreifen müssen, zwangsläufig.
Genau, sie haben jetzt mit 8 Ausländern gespielt.
Genau, und da sind sie natürlich etwas anders aufgestellt, also ohne Loh, ohne Bartel. Sie haben sich ja im Bereich der deutschen Spieler eher weniger verstärkt mit diesen Kalibern vor allen Dingen, die sie da
abgeben mussten. Aber Trinchier lässt halt auch Robin Amaes ein paar Minuten spielen. Das ist halt auch ein Unterschied zu Radonjić, dass der dem halt einfach ein paar Minuten gibt, und den Kader breithalten will, glaube ich, auch in der Euroleague.
Ja, aber da werden jetzt andere noch reingrätschen müssen. Sascha Grant Marcel Rudan, also die werden schon einiges an Spielzeit bekommen und vielleicht wird da die Möglichkeit für den einen oder anderen bestehen, sich da in der BBL weiterzuentwickeln. Ja, lass uns Danilo noch abschließen. Ich schaue natürlich mit einem Auge auf die Uhr, weil wir oben gleich schon unseren ersten Gesprächspartner haben und das ist heute echt alles auf Kante genäht. Danilo habe ich auch noch gefragt nach der Situation momentan mit Corona. Wir können es eigentlich nicht ausklammern, Xandi. Es ist ja so, wie es ist. Wir haben insbesondere in Russland doch einige Mannschaften mit Problemen. Also bei Moskau gab es ja die positiv getesteten, bei Khimki, bei St. Petersburg.
St. Petersburg, das halbe Team oder mehr. Ja.
Das ist kompletter Wahnsinn. Und darüber habe ich natürlich auch mit Danilo Bartel gesprochen. Wir haben letzte Woche, wenn du dich erinnerst, im Gespräch mit Joe Vogtmann, da hatte Joe ja schon gesagt, er weiß, dass es dieses Risiko gibt und dass es sich bewusst ist, dass es dieses Risiko gibt. Und über die Saison jetzt, diese Euroleague-Saison mit den vielen Reisen und der Möglichkeit, sich mit Corona zu infizieren, hat Danilo dann Folgendes gesagt.
Wir tragen jetzt dieses Risiko, aber auch halt auch für uns. Also ich meine, wir wissen alle, was passieren kann, wenn die Saison irgendwie jetzt wieder abgebrochen werden muss. Mhm. Dann sieht das, glaube ich, um den europäischen Basketball ziemlich schlecht aus. Ja? Also da wird es einige Vereine hart treffen und deswegen tragen wir Spieler da auch für unsere eigene Zukunft dieses Risiko. Und das ist, glaube ich, jedem bewusst, aber also ich kann es für mich sagen, ich gehe dieses Risiko auch damit gerne ein, um irgendwie das Basketball in Europa zu helfen und auch klar auch selbst seinen Job zu sichern.
Also beim Ernst, das ist schon eine Hammeraussage.
Ja, es ist halt, also es ist nachvollziehbar, definitiv. Absolut. Also es ist der Beruf, es ist ja so schwer zu greifen einfach, weil muss man jetzt einfach leben mit dieser neuen Situation? Thema ins Schneckenhaus zurückziehen, was du vorher gerade angesprochen hast, in einem anderen Zusammenhang. Mhm. Aber das ist halt auch schwierig, weil das war ja quasi die erste Jahreshälfte war ja genau das, dass man halt versucht hat, alles mal stillstehen zu lassen. Und gerade im Sport einfach mega schwierig.
Es geht wirklich darum, ums Überleben der Euroleague. So haben die Spieler, so hat es ja Vogtmann auch letzte Woche gesagt, dass sie mitbekommen haben, dass die Euroleague einfach doch unter einem gewissen Druck steht, diese Saison zu spielen und dass sie als Spieler bereit sind, diese Verantwortung einerseits, aber eben auch das Risiko der Infektion bereit sind einzugehen, um den Sport und um die Liga zu retten. Also das ist, da kriege ich fast Gänsehaut. Das ist ein abendfüllendes Thema.
Ja.
Ob das alles so richtig oder ob das alles übertrieben ist und welche Richtung das momentan geht. Wahnsinn, aber wir hören daraus, unter welchem Druck die Spieler dann eben auch stehen, um, ja, wie Danilo es gesagt hat, ihre Sportart, ihren Beruf zu retten. Das ist schon hart, das dürfen wir auch nicht vergessen.
Nee, also.
Hammer, ne?
Ja, ich
hoffe, dass einfach. Ja, ist, die Spieler selber, also bei Danilo war es rauszuhören, bewegen sich kaum in der Öffentlichkeit, also sehr, sehr wenig, sind viel nur in der Halle zum Trainieren. Trainingsmöglichkeiten bei Fenerbahce hat er übrigens gesagt. Überragend. Mhm. Du kannst da Tag und Nacht in die Halle gehen, da ist immer Möglichkeit, alles top. Also er fühlt sich super wohl, das sei schon mal gesagt. Und abschließend vielleicht noch,
dann, bevor Warum wir zum ersten
Gesprächspartner kommen, habe ich noch einen kleinen Soundbite von ihm zum Thema, was er denn an München vermisst.
Ich schätze immer, es ist Leverkas.
Echt?
Ja, ich bin großer Leverkas-Fan, muss man tatsächlich sagen. Ja, ganz klar, natürlich auch Freunde und Familie. Und glaube ich vor allem die Natur. Die Natur dann noch. Ja, also viel Grün ist in Istanbul bisher nicht, aber ist natürlich, man hat es mehr. Ein bisschen am Bosporus spazieren ist auch sehr schön, aber mal an die Isar gehen oder im Englischen Garten, das ist auch schon auf jeden Fall, was ich vermisse.
Ja. Das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen. Ja, die Isar in München ist, glaube ich, was große Städte betrifft, einfach einmalig,
gerade wenn
du dann nach Istanbul wächst.
Einmalig.
Ja.
So, wir kommen jetzt weg vom Thema Euroleague. Wir kommen dann nachher nochmal drauf zu sprechen, denn wir haben ja noch mit Per Günther jemanden, der auch international spielt. Wollen aber jetzt den Bogen spannen, wie schon in der letzten Woche versprochen, zur BBL, zur Easy Credit BBL, die ja nun auch demnächst mit dem Magenta Sport BBL Pokal ins...
Demnächst ist gut, diese Woche.
Diese Woche, genau, am 17.10. In die Pflichtspiel... wie nennt man das, Bereich, wieder Eintritt.
In die Pflichtspielbereich, genau.
So also einfach Pokal ausspielen. Ja. Mit einem neuen Modus, den wird uns Xandi gleich erklären. Aber wir holen erstmal unseren Gesprächspartner rein. Das ist Thomas Pech, der neue Head Coach von Rasser Vechta. Ich habe überlegt, ob ich das Siri machen lassen soll. Dann brauche ich nicht immer so lange suchen. Glaubst du, das klappt? Ey Siri, rufe Thomas Pech an.
Ne, mach FaceTime auch bitte, wenn es geht.
Ja. Ach so, du meinst die Arbeit?
Das hat so schön geklappt.
Gut, dann mache ich das anders. Dann hast du das recht. Ja, ich mache.
Aber cooler Move an sich. Also man merkt, cooler du bist Move, wirklich.
Ja, weil ich den Fluss in der Sendung halten wollte, weißt du? Jetzt ist halt unterbrochen, jetzt ist der Fluss raus. Aber ist okay, ist okay.
Ja.
Anrufen. Ich kann da nicht FaceTime machen. Doch, ich kann doch FaceTime machen. Ich schau mal, ob das funktioniert. Aber das geht ja nur mit seiner Handynummer, ne?
Hallo?
Michael Körner. Hallo, Thomas.
Hallo, Michael.
Passt das jetzt? Wunderbar. Empfang ist super. Alles
gut. Ja. Ich dachte, dass du auf der Festnetzleitung anrufst.
Ja, das und dann der Herr Dächernd an meiner Seite sitzend, beziehungsweise mir gegenüber, meinte, FaceTime ist einfach die bessere Qualität.
Okay.
Guten Tag. Danke für Flexibilität.
Servus. Guten Tag. Ja, Thomas Pech ist da, neuer Coach von Rasser Vechta. Wenn ich in meine WhatsApp-Nachrichten schaue, Thomas, du warst tatsächlich einer der letzten, mit denen ich Kontakt hatte, bevor Corona kam.
Sehr interessant.
Ende Februar habe ich versucht, Kontakt mit dir aufzunehmen, um ja einfach über die Situation, über das Ende des Engagements in Bonn zu reden. Du wirst es mittlerweile verarbeitet haben, trotzdem... Gestatte uns einen Mini-Mini-Rückblick. Wie würdest du in wenigen Sätzen zusammenfassen, warum das Engagement, warum die Arbeit in Bonn nicht vom Erfolg gekrönt war?
Also das ist immer ein bisschen schwierig, in wenigen Sätzen vor allen Dingen zusammenzufassen.
Wir wollen ja ganz viele Sätze gleich über Vechta reden. Deswegen dachte ich, mit Bonn machen wir eher wenige Sätze.
Genau, also ich glaube, die Situation, also am Ende muss man wissen, in was für einem Bereich wir sind. Wir sind im Leistungssport und am Ende muss man halt auch irgendwie Ergebnisse erzielen. Ja. Und gescheitert ist am Ende, dass wir halt die Möglichkeiten, die wir hatten, auch in der Liga, in den entscheidenden Momenten halt nicht nutzen konnten. Ja, also wir haben viele, viele Situationen gehabt, wo wir im Spielen waren, aber waren halt nicht in der Lage, das dann erfolgreich zu beenden. Und dann sind wir am Ende halt auch einfach in eine Drucksituation gekommen, wo dann auch einfach alles schwieriger wird. Und da ist man halt einfach nicht rausgekommen. Also ich glaube, man hat den Kontrast zur Champions League gesehen, so wie anders halt manchmal Sachen laufen können. Ich glaube, in so einer Situation muss man immer sagen, es ist nicht immer alles schlecht und es ist definitiv auch nicht alles gut gewesen. Aber das war so, würde ich jetzt sagen, am Ende der Hauptgrund. Natürlich kann man immer darüber streiten, okay, war inhaltlich das richtig, war die Mannschaft richtig zusammengestellt, waren ne, unterschiedliche Faktoren. Ich bin ein Rookie-Head-Coach gewesen, das darf man auch nicht unterschätzen. Also da kommen viele Sachen vorbei. Ich glaube, wenn du zwei Spiele oder drei Spiele gewinnst, die definitiv da waren, dann kann es halt auch wieder alles in eine ganz andere Richtung laufen.
Mhm. Das ist natürlich, wenn man als Rookie-Headcoach schon im Laufe der ersten Saison seine Koffer wieder packen muss, vermute ich auch emotional und psychologisch ein Rückschlag. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du dann zu Hause gesessen mit Frau, Freundin? Ich glaube, du hast eine kleine Familie, glaube ich, ne, mit einem kleinen Jungen. Genau. So ein bisschen auch Existenzängste schon gehabt und gedacht, mein Gott, jetzt habe ich es verbockt. Und das in meinem ersten Jahr als Headcoach oder warst du relativ relaxed?
Also ich meine generell sind wir, glaube ich, in einem Job, wo man nicht relaxed sein kann. Ne? Also es ist ein Job, den man mit nach Hause nimmt und der nicht nur einen selbst, sondern auch mein ganzes Umfeld mit belastet. Ja? Also das ist eine Lehre, die ich aus der ganzen Situation gezogen habe, dass es nicht nur mich betrifft, sondern meine Familie, meine Eltern, meine engsten Freunde, die alle mitgelitten haben in dieser ganzen Zeit. Ich glaube, Existenzängste hat man nicht. Also wir sind in Deutschland am Ende, ja. Mhm. Das finde ich so ein bisschen weit hergeholt. Natürlich hinterfragt man sich schon viel. Ich glaube aber, ich habe viel Zeit versucht zu investieren, die ganze Situation aufzuarbeiten. Was ich in der Zeit in Bonn gelernt habe und lernen durfte, das lernt man in 10 Jahren Assistenztrainer nicht, ja. Und das war also am Ende eine Erfahrung, wo ich weiß, also ich bin jetzt besser, als ich vor einem Jahr war. Da bin ich völlig überzeugt von. Natürlich kommen manchmal auch Gedanken auf, wo man sagt, man hat jetzt so eine unglaubliche Chance bekommen, also als ersten Head Coach Station gleich in Bonn anfangen zu können, ist schon etwas Besonderes. Und natürlich trauert man vielleicht auch der Situation ab und an nach, dass man es halt nicht besser nutzen konnte. Auf der anderen Seite ist es halt auch Teil von dem Business und es geht ja nicht nur als Rookie-Coach los. Also selbst wenn ich ein gestandener Coach bin und man hat 2 Situationen, die nicht gut laufen, dann ist es danach schwierig, erstmal Fuß zu fassen. Mhm. Aber okay, das ist halt am Ende der Sport, so wie er überall, glaube ich, ist. Gibt es trotzdem Möglichkeiten in Deutschland Basketball als Beruf zu haben, dann ja, gibt es. Ob das jetzt als Co-Trainer ist, als Individualtrainer oder in anderen Bereichen, das gibt es. Momentan ist natürlich mein Fokus zu sagen, so, ich möchte schon das Ganze als Head Coach irgendwie weitermachen, ja. Und da auch weiter wachsen.
Ja. Dann haben sich so ein paar Fenster aufgetan. Wir haben übrigens auch immer hier, ich weiß gar nicht, ob du den Podcast kennst und verfolgst, aber wir haben schon so ein bisschen die Thomas-Pech-Trommel immer wieder mal gerührt, weil wir ja das Thema deutsche Coaches in der BBL so ein bisschen hochgehalten haben. Es gibt ja nicht sehr viele deutsche Trainer und haben das immer wieder auch mal hier angesprochen. Ja, plötzlich haben sich ein paar Fenster aufgetan. Göttingen hat gesucht, Bamberg hat gesucht. Dann ging es von Bamberg nach Göttingen, für den Göttinger nach Bamberg. Und dann plötzlich Fechter, Kaius nach Hamburg. Wie hat sich das dann ergeben? Wie kam dann plötzlich der Anruf vom Agenten? Fechter ist interessiert. Wie war deine erste Reaktion? Und wie hat es sich dann ergeben, dass du gesagt hast, das ist eine Riesengeschichte?
Also erstmal ist es schon immer interessant, halt wie so ein Sommer laufen kann. Ne? Also weil lange Zeit war es ja wirklich ruhig auf dem Markt, also wo es gefühlt war, man weiß nicht, ob sich was öffnet, wer geht, wer nicht geht. Gerüchte gab es natürlich immer. Aber dann kam halt auch Corona und das heißt, jeder, der einen Job halte, war natürlich auch in der Situation, wo er sagt, so ja, ich muss meinen Job vielleicht auch mal erstmal sichern. Zu Recht auch. Und dann ging irgendwie alles so relativ schnell. Also sobald der erste Stein dann ins Rollen kommt, dann passieren da eine Dynamik auf dem Markt. Und dann kam der Anruf vom Agenten, genau, dass Fechter Interesse hat und sie würden mich gerne kennenlernen, sie würden gerne mehr über mich erfahren. Hatte relativ wahrgenommen, dass ich ziemlich weit oben auf ihrer Liste oder am Ende war ich der einzige Trainer, mit dem sie geredet haben. Mhm. Aber ich bin dann nach in die Nähe von Stralsund gefahren habe mich dort mit den 2 Verantwortlichen getroffen. Ich glaube, man hat schnell war man auf einer Wellenlänge, was immer wichtig ist, glaube ich. Ich glaube, das, was Fechter hier macht und gerade was das Jugendprogramm angeht und die Förderung der jungen Spieler, ist etwas, was ich halt ja, also für mich selbst auch sehe. Und dann alleine nur die Chance, dass in der Situation, aus der ich gerade gekommen bin, ich war ein gescheiterter Rookie-Coach am Ende, ja, das muss man jetzt auch mal so sagen, gleich wieder eine Chance als Head-Coach in der BBL zu arbeiten, das ist, erstmal war das schon nicht klar, dass so oder selbstverständlich, dass ich so eine Chance bekomme. Und dann auch noch ein Standort wie Fechter, wo man einfach sagen muss, also es ist ein kleiner Standort, aber mit unglaublichen Bedingungen, mit einer sehr seriösen Organisation im Hintergrund, mit einem der besten Jugendprogramme mittlerweile in Deutschland. Also da war jetzt nicht viel Spielraum für mich, glaube ich, irgendwie anders zu empfinden oder zu fühlen, als es dann zu machen.
Ja. Der Start war aber dann, denke ich mal, eher so semi, denn du hattest ja mit Arne Woltmann den Co-Trainer geholt und dann kam der nach wenigen Tagen ums Eck und sagt, du Thomas, also da hat ja jemand, hat ja der Chili aus Kaunas angerufen, ich bin dann mal weg. ein Start, denke ich mal, wo du gedacht hast, ach, das geht ja gut los, oder warst du, sag ich mal, mit der Situation schnell klar und konntest mit Derek Allen dann, glaube ich, hast du dann direkt den Nachfolger verpflichtet, oder wie hast du es wahrgenommen damals?
Also erstmal muss man sagen, dass das zu Beginn eigentlich alles sehr gut lief, ja, also alleine nur, dass man jemanden wie Arne hierfür begeistern konnte und, und der auch wirklich am Anfang halt Feuer und Flamme war, für ihn natürlich auch wieder zurückzukommen. Die Rekrutierung der Spieler lief gut, auch die Gespräche vor Ort. Also ich hatte mit Derek davor ja auch schon geredet, weil ich wollte Derek von Anfang an gerne hier halten. Ich konnte ihm halt nicht, sagen wir, die Rolle bieten, wo das, glaube ich, perfekt gepasst hätte. Aber für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass ich Derek gerne hier behalten möchte. Aber Vorgabe vom Verein ist halt dadurch, dass man auch nicht europäisch spielt, dass sie halt lieber nur einen Co-Trainer haben wollen und einen Co-Trainer, der so eine Stelle im Jugend- und Profibereich hat. Und das war halt so ein bisschen der Start. Dann kam bei einem Besuch natürlich ein Fechter so ein bisschen... Ja, das Gespräch mit Arne, wo er mir die ganze Situation erklärt und erläutert hat, und das war schon tough. Also das muss man einfach schon sagen, weil am Ende ist der Co-Trainer, den man hat, so wie ich das ganz gerne machen möchte, der engste Vertraute an dem Standort. Und wenn der dir sagt, dass er im Prinzip nicht hier sein möchte, hart gesagt, sondern er sich für was anderes entschieden hat, obwohl er hier einen unterschriebenen Vertrag hat, dann ist es schwierig, jetzt sich vorstellen zu können, erstmal mit dem dann die Saison doch durchzuziehen, weil man sagt, nein, du darfst nicht gehen. Ist es natürlich zu dem Zeitpunkt dann halt schon, war schon nicht ohne.
War schon nicht ohne.
Hat auch eine Weile gebraucht.
Kommen wir zur Gegenwart, Thomas. Es ist natürlich so, dass man deinen Namen trotz des Engagements als Headcoach in Bonn natürlich nach wie vor auch gerne mit deiner Zeit bei Alba Berlin in Verbindung bringt, jahrelang als Assistant unter Aito. Du wirst die Fragen nicht mehr hören können, wie viel du dir abgeschaut hast von ihm. Fakt ist aber, dass du jetzt mit Stefan Peno und mit Dennis Clifford zwei ehemalige Albatrosse mit im Kader hast. Warum genau die, und wie viel hat das dann doch damit zu tun, dass du dich, was die Systeme angeht, so ein bisschen den spanischen Basketball, ja, der ja sowieso durch Calles in Vechta etabliert war, dort auch fortsetzen möchtest?
Also als allererstes war glaube ich, eine der Herangehensweisen für mich zu sagen, dass ich gerne hier Jungs in Vechta haben möchte, die ich kenne, und als allererstes charakterlich. Ja? Mhm. Und da gehört ein Jannis Hund genauso dazu wie ein Josh Young. Also ich kenne Jannis, seitdem er 9 ist, glaube ich, oder so. Und Josh haben wir damals in Trier rekrutiert, als er noch in Leverkusen der Pro B gespielt hatte. Und seitdem kenne ich Josh. Und seitdem habe ich auch Kontakt und wir haben immer geredet. Also ist jetzt auch gefühlt fast 10 Jahre her. Das heißt, das war schon ein genereller Ansatz. Ja, dass man überhaupt Spieler von Alba bekommen kann, ist erstmal nicht selbstverständlich. Ja, ich glaube, dass Dennis natürlich jemand ist, mit dem ich in der Zeit in Berlin ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut habe. Wir haben viel miteinander gearbeitet und geredet. Ich hätte ihn auch schon gerne nach Bonn letztes Jahr geholt, aber ich glaube, da war er von seinen Gedankengängen noch nicht so weit, dass er auch verstanden hat, warum ich ihn gerne in Bonn sehen möchte. Mhm. Und das war jetzt anders. Also im Prinzip war bei ihm, glaube ich, klar, wenn ich ihn anrufe, dass er dahin kommt, wo ich bin. Weil er, glaube ich, auch einfach weiß, dass ich ihm helfe und ich weiß, dass er mir helfen wird. So, da bin ich einfach fest von überzeugt. Mhm. Natürlich hat es aber auch was damit zu tun, dass Dennis aus einer Situation kommt, wo er in den letzten 2 Jahre keine guten Jahre hatte. Wenn Dennis ein gutes Jahr gehabt hätte, dann hätte man keine Chance gehabt, einen Dennis Clifford im Fechter zu sehen. Bei Stefan war es ähnlich. Ich habe nicht im Traum daran gedacht, dass Stefan hier in Fechter sein kommt, sondern es war eigentlich am Ende ein Vorschlag von Alba, weil sie Stefan nach dieser Verletzung gerne in einer Situation sehen wollen, wo er halt richtig arbeiten kann, was mit dem Spielplan in der Euroleague in Berlin immer schwierig ist, weil man eigentlich mehr Zeit im Flieger verbringt als in der Halle. und dass er aber auch in eine Situation kommt, wo er einfach viel spielen kann. Und ich glaube, da ist immer jemand, der schon gerne Leute dann da platziert, wo er halt auch weiß, was er bekommt und wie gearbeitet wird. Und als die Idee von Alba kam, war für mich natürlich klar, so ey, also jemanden wie Stefan zu haben, der halt ja, also erstmal, wo ich mich menschlich auf den verlassen kann, und über seine spielerischen Qualitäten müssen wir uns, glaube ich, also müssen wir uns nicht unterhalten. Wohl wissend, dass er in den letzten anderthalb Jahren, ich glaube, jetzt hat er knapp über 100 Basketballminuten in sich. Ja, das heißt, der braucht noch, der braucht noch ein bisschen Zeit und momentan war die Preseason auch so gestrickt, dass man halt Stefan da kontinuierlich ranführt und dass er zwei Spiele in drei Tagen macht, wo er je 28 Minuten spielt und keine Probleme mit seinem Körper hat, ist ein Riesenerfolg und gibt ihm auch viel Sicherheit, wohl wissend, dass er spielerisch noch weit weg davon ist, wo er wieder hingehört. Mhm. Ja, aber am Ende muss man auch sagen, wir sind in Vechta und nicht in Berlin. Und das heißt, der Basketball, der hier gespielt werden muss und wie das alles läuft und auch wie Spiele laufen, ist was komplett anderes. Und das müssen auch die Jungs verstehen. Aber für mich geht es in erster Linie darum, Jungs hier zu haben, die ich kenne, auf die ich mich verlassen kann. Weil das viel wichtiger ist, als jetzt das System angeblich von Naito oder von Berlin.
Ja. Jetzt geht's dann ja bald los mit den Pflichtspielen. Der Magenta Sport BBL-Pokal wird sozusagen vorgeschaltet, bevor die eigentliche Saison, die eigentliche Meisterschaftssaison losgeht. Euer erstes Spiel ist gegen die Jobstairs Gießen 46ers am 17.10. um 18 Uhr. Xandi wird gleich noch den Modus erklären vom Magenta Sport BBL-Pokal. Wie bereit seid ihr denn für den Auftakt in die Saison? Wie stellt sich die Mannschaft aktuell dar?
Also wir haben noch nicht einmal als Team zusammen trainiert, um das mal kurz zu
fassen. Ist das jetzt dein Ernst oder was?
Ja, ist mein voller Ernst. Wir haben noch nicht ein einziges Mal ein Teamtraining mit allen Spielern.
Jesus, ja? Maria und Josef. Okay.
Also, wie gesagt, wie bereit sind wir? Ich glaube, jedes Team hat ähnliche Probleme oder zum Teil ähnliche Probleme. Ich glaube, als allererstes muss man sagen, wir sind eine neu formierte Mannschaft. Also wir haben jetzt als letztes Jean Salumo noch dazu bekommen, der die ersten Trainingseinheiten, der hat gestern das erste Mal mit der Mannschaft trainiert, weil er bis dahin leider halt gleich im Prinzip im ersten Kraftraum Rückenprobleme hatte und im Prinzip zwei Wochen außer Gefecht war. Und das sind halt normale Sachen. Zudem wachsen wir noch und wir müssen noch lernen. Das heißt, der Prozess der Entwicklung und bereit sein, da sind wir noch nicht da. Das heißt, für uns ist es nach wie vor eine Phase, wo wir unter Wettkampfbedingungen wachsen und lernen und besser werden müssen. Das Schöne ist halt, dass es aber halt auch ein Pokal ist. Also es sind keine Preseason-Spiele, sondern man ist in einem Pokal, wo man drei garantierte Spiele hat. Wo man natürlich auch hinfährt, um richtig zu spielen. Das ist jetzt nicht, dass das ein Experiment ist und dass das Ergebnis egal ist. Aber wir wissen schon, wo wir sind und dass es jetzt darum geht, nach wie vor Feinheiten zu finden, Zusammenspielen zu finden, besser zu werden. Und nach einer Preseason von 5 bis 6 Wochen, gerade halt auch, wo wir sind und welche Spieler wir haben, können wir einfach noch gar nicht da sein, wo wir dann hoffentlich im Dezember sind.
Mhm. Du hast einen Spieler in deiner Mannschaft, ja, das ist einer unserer Lieblinge hier bei Abteilung Basketball. Wir haben ihn schon zweimal auch im Podcast gehabt und der ist mittlerweile Nationalspieler mit Philipp Herkenhoff. Der hatte in der letzten Saison, ich sag mal, ich würde das mal als Übergangsjahr bezeichnen, also der war nicht mit sich zufrieden. Ich bin davon weit entfernt zu sagen, es war ein verlorenes Jahr, weil es gibt in dem Sinne keine verlorenen Jahre, man lernt aus allem. Was traust du ihm in diesem Jahr zu? Hast du noch eine besondere Methode, um den wieder aufzubauen? Wird das ein Schlüsselspieler werden? Wie siehst du die Personalie, Herkenhoff?
Also erstmal muss man zu Philipp, glaube ich, sagen, also verlorenes Jahr war das auf gar keinen Fall die letzten 2 Jahre. Ich glaube, man muss da auch mal ein bisschen sagen, dass Pedro hat es Philipp definitiv nicht einfach gemacht.
Aber ich glaube, das ist genau das, was ihm geholfen hat, weil er musste sich durch eine schwierige Situation durchbeißen und er hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern er hat die Situation angenommen und hat versucht, dagegen zu arbeiten, versucht, besser zu werden, hat jetzt in der Offseason wirklich extrem viel gearbeitet, was er generell macht, so, ne? Also, das ist etwas, was man auch oft verstehen darf. Also manchmal, wenn man den roten Teppich ausrollt, dann macht man es Leuten manchmal auch zu einfach und Pedro hat es ihm definitiv nicht einfach gemacht, sondern er musste sich die Sachen wirklich erarbeiten. Und es hilft, dass Spieler so durch so eine Phase gehen. Also das weiß Philipp auch und daher ist es auf gar keinen Fall ein verlorenes Jahr gewesen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, als ich hier angetreten habe, war Philipp der einzige Spieler, den ich unter Vertrag hatte. Somit war er natürlich halt auch ein Schlüsselteil von der ganzen Zusammenstellung. Und wenn man das Team sich anguckt, dann spielt er auf der 4 schon eine große Rolle, der auf die 5 hochrücken kann, immer jederzeit. Aber es ist schon ein Spieler, um den das ganze Gerüst im Prinzip mit aufgebaut wurde. Ja? Was man von ihm erwartet, also ich glaube, es ist vermessen zu sagen, dass ich von Philipp irgendwie 20 Punkte pro Spiel brauche oder so und so viel Rebounds. Ich erwarte von ihm, dass er eine Rolle annimmt, wo er halt nicht mehr ein Rollenspieler ist, sondern dass er die Rolle annimmt und lernen muss anzunehmen, wo er halt auch, ey, ich muss jetzt hier auch was produzieren. Und produzieren heißt, ich muss meinen Mann im 1 gegen 1 stoppen, ich muss den entscheidenden Rebound holen, ich muss kommunizieren, ich muss im Training die Leute mitziehen, ich muss das Vorleben, ja, ob das am Ende dann, was das Resultat auf dem Feld ist, ist immer, finde ich, zweitrangig. Aber das ist jetzt die Challenge, in die ich Philipp versuche reinzubringen und ich versuche ihm da auch zu helfen. Und ich hoffe, dass das auch der Weg ist. Also erstmal, weil ich ihn als extrem talentierten und talentierten Spieler einschätze, der eine unglaubliche Arbeitsmoral hat, der aber dann noch viel lernen muss. Also er muss halt lernen, sich durchzusetzen jetzt auf dem Feld und er hat jetzt keinen Ishmael Wainwright mehr vor sich, der im Notfall dann einspringt, ja, sondern nee, das muss er jetzt lösen. Kann er das zu Beginn? Nein, kann er noch nicht. Okay. Aber wir müssen ihn hinbringen.
Thomas, wir haben seit dieser Saison bei Magenta Sport auch alle Partien der Euroleague im Programm. Ich hoffe, das hat sich schon bis nach Vechta durchgesprochen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du immer wieder auch mit einem Auge noch auf deinen Ex-Club Alba Berlin schaust. Kannst du aus deiner Perspektive uns eine kurze Einschätzung geben, wie dir momentan unsere beiden deutschen Vertreter in der Euroleague gefallen? Und hast du persönlich auch so eine Art Lieblingsteam in der Euroleague, wo du sagst, also vom Spielstil her, von der Trainerphilosophie her, da nehmen wir jetzt mal Aito außen vor, da bist du biased, sag ich mal, das gefällt dir besonders gut?
Also natürlich verfolge ich Berlin auch nicht nur mit einem Auge, sondern schon sehr intensiv. Also ich habe auch regen Kontakt zu den Mitarbeitern und auch zu einigen Spielern da, weil es einfach schon sehr prägende Zeiten war. Und es ist sensationell, dass Magenta Sport die Spieler alle zeigt. Also das ist schon wirklich beeindruckend, muss man wirklich sagen, was da in den letzten Jahren passiert ist. Also ich muss sagen, erstmal was die Euroleague angeht, generell Berlin hat leider diese zwei Viertel gehabt, natürlich, die ihnen sehr wehgetan haben. Sie sind auch noch am Finden von Mannschaftsfinden. München dagegen sieht schon sehr weit aus. Ja? Also sehr, sehr physisch. Man sieht, es ist halt eine Euroleague-Mannschaft zusammengestellt mit vielen Vollprofis, die defensiv wirklich exzellent bis jetzt agieren. Also das muss man einfach so sagen. Und offensiv natürlich dann noch mit sehr viel Disziplin und mit dieser Kadertiefe dann agieren werden. Also ich glaube, München sieht sehr gut aus und Berlin, glaube ich, braucht noch ein bisschen Zeit, weil ich weiß, wie gearbeitet wird, aber ich glaube, am Ende der Saison oder später im Zeitpunkt der Saison wird es auch wieder anders aussehen. Mhm.
Wie siehst du Wade Baldwin bei den Bayern, der schon sehr auffällig war in den ersten beiden Spielen?
Ich muss sagen, ich war in der Preseason nicht sehr begeistert von ihm. Jetzt die Spiele in der Euroleague hat er stark gespielt, das muss man wirklich sagen. Ich weiß noch nicht genau, was für ein genauer Spielertyp das ist. So, ich hatte eigentlich gehofft, dass München wirklich mehr Richtung wirklich so einen richtigen Point Guard geht, also wie es ein Jovic davor war, ne? In die Richtung. Und wie gesagt, dazu kenne ich ihn noch zu wenig. Ich will mal abwarten. Ich glaube halt mit der Athletik und mit der Physis und mit der Defensive wird er definitiv einen Ton setzen. Und offensiv war er jetzt schon sehr überzeugend in den letzten Spielen, das muss man
auch
sagen.
Mit dem Midrange-Game, da musste ich ein paar Mal an Wanamaker denken, so bulliger Point Guard oder großer, nicht ganz klassischer Point Guard, der dann halt auch mal aus der Mitteldistanz abdrückt. Das war auch ein bisschen auffällig, finde ich, dass das jetzt aktuell...
Ist ja generell Mitteldistanzwurf ist ja generell nicht mehr oft zu sehen. Ja, definitiv. Also da hat er sehr positiv überrascht. Wie gesagt, in der Preseason war ich noch nicht so angetan davon. Mhm. Das sah jetzt schon in den letzten zwei Spielen sehr gut aus, muss man wirklich sagen.
Ja, finde ich auch.
Ja, Thomas, dann wünschen wir dir alles, alles Gute an der längsten Biertheke der BBL. Ich weiß nicht, ob du diesen Fun Fact schon kennst, im Rasterdome. Das ist angeblich die längste Biertheke der Liga.
Wir hoffen, dass sie bald wieder besetzt ist.
Wir hoffen, dass bald wieder da entsprechend sich die Fans versammeln können, um das auch in vollen Zügen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu genießen. Du bist jetzt beim geilsten Club der Welt. einem fantastischen Basketballstandort. Dafür alles Gute. Und da du, wie ich gelernt habe, 8 Jahre in Thailand gelebt hast, können wir uns ja auf Thailändisch verabschieden, oder? Kop Kun Kap? Ist das so richtig?
Kop Kun Kap, Savare Kap.
Ah, da. Bist du richtig flüssig in Thai?
Nein, ich bin nicht flüssig. Also sagen wir so, ich habe 8 Jahre da gelebt und war schon sehr gut im Thai. Also ich konnte schon mich auf der Straße gefühlt mit Leuten unterhalten. Ich war nach der Zeit, war ich einmal da, also das Jahr drauf, weil meine Schwester noch ein Jahr länger geblieben ist, um ihre Schule da zu beenden. Mhm. Und dann war ich 11 Jahre nicht da und dann war ich das erste Mal wieder in Thailand und ich weiß noch, der erste Abend war... im Restaurant und ich wollte was bestellen und ich so, oh, one pork please. Und war völlig enttäuscht. Und dann weiß ich noch perfekt, wie die Kellnerin zurückkam und meinte, oh my Nam King. Und ich so, oh my Nam King, oh my Nam King. Möchte ich Eis in der Cola. Und so war dann halt jede Erfahrung in Thailand einfach wieder so, jedes Wort, das man hört, man weiß wieder, was es bedeutet. Und eine unfassbar schöne und prägende Zeit. Und immer, wenn ich da bin, ist es doch ein Teil...
Natürlich, 8 Jahre. Was ist die schönste Insel? Geheimtipp?
Es gibt keine Geheimtipps mehr in Thailand. Thailand ist leider touristisch. Also da gibt es keine Geheimtipps mehr. Ich würde momentan sagen, wenn man Geheimtipps braucht, dann muss man Richtung Myanmar gucken. Alles, was Andamanzi angeht. Da oben hat man, glaube ich, noch viele unberührte Inseln. Mhm. Aber in Thailand gibt es keine Geheimtipps
mehr. Und was war deine Lieblingsinsel?
Also wir waren früher immer auf Koh Samui, sehr, sehr lang, oft auf Koh Samui. Mhm. Man muss aber sagen, ich meine, es war halt Anfang der 90er, da gab es noch keine richtigen Straßen, da gab es nur Sandstraßen auf Koh Samui und die Strände waren noch einsam und untouristisch. Ja.
Bevor Leonardo DiCaprio da war.
Ja, genau. Das war alles noch ein bisschen. Sonst mittlerweile so die Gegend. Also es ist einfach schön. Aber das ist halt so schöne Orte da.
Ja. Da darf ich ganz kurz nachfragen, warum du da warst? Also ich wusste das nicht. 8 Jahre Thailand?
Mein Vater war Mathe-Physiklehrer und immer ein begeisterter Reisender und hat gesagt, er möchte eigentlich nie lange an einem Ort arbeiten und somit war mein Vater 6 Jahre in El Salvador an der deutschen Schule, 8 Jahre in Thailand
oder
an der
geboren deutschen bist. Schule.
Mhm. Genau. Dann war er noch 5 Jahre in Kuala Lumpur dann an der deutschen Schule und dann ist er später, obwohl er schon längst pensioniert, also da war er schon pensioniert eigentlich, ist er dann nochmal nach Kroatien gegangen, nach Zagreb für 1 Jahr in die deutsche Schule. So. Und die lieben das zu reisen und die Welt zu erkunden und somit haben wir als Kinder viel erlebt von ihm.
Klein Tommy immer schön mit im Gepäck gewesen, sehr schön.
Genau, er war immer mit dabei.
Und ja.
Muss sagen, ich bin auch unglaublich dankbar für diese Lebenserfahrung, die ich da sammeln durfte und die auch sehr, sehr prägend war.
Ja, also nicht nur was die ganzen Unterschiede, immer die Kulturen, Salvador, Thailand, USA hast du auch gelebt, glaube ich, oder?
Genau, ja. Da war ich alleine ein Jahr.
Da warst du alleine. Ja, dann kommt ein Vielgereister nach Vechta. Wie gesagt, alles Gute, Thomas. Toi, 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 jetzt erstmal für den Auftakt beim Magenta Sport BBL-Pokal und... lass es krachen da oben und wir freuen uns, wenn wir bald wieder da sein dürfen.
Alles klar. Herzlichen Dank.
Gute Zeit.
Viel Spaß euch noch. Danke. Danke.
Ciao. Ciao. So, das war Thomas Pech, der neue Head Coach von Rasta Vechta, der Nachfolger von Pedro Caes, der jetzt bei den Hamburg Towers ist und der hat sich direkt einen von Vechta mitgenommen, den Max Di Leo. Ich glaube, bin, hätte der Pech auch gerne gehabt. Aber gut.
Der ist seinem Coach gefolgt. Ja, Hamburg bin ich sowieso gespannt unter Kaius. Auch mit Bryce Taylor. Ja, schöne Grüße an Bryce Taylor, das kommen wir jetzt zu regelmäßiger Mann, also wenn du gerade zuhörst. Schöne Grüße.
Ja, schöne Grüße an alle Dauerabdies. So, wir kommen gleich zum nächsten Thema. Ich habe hier eine lustige Konversation geführt mit unserem nächsten Gesprächsgast. Ich habe ihn nämlich auf 13 Uhr geschoben, weil ursprünglich war 12.50 Uhr. Und jetzt hat er noch mal 5 Minuten draufgelegt. Also wir haben jetzt noch mal ein bisschen Verschnaufpause.
Soll ich jetzt mal den Pokalmodus erklären oder nicht?
Bevor du ich da in den Dreher reinbringe, falsche Austragungsorte nenne, falsche Anwurfzeiten nenne.
Ja, durch den Verein unseres nächsten Gesprächspartners, der die Halle ja am ersten Spieltag nicht hat, wird ja ein Spieltag der Gruppe Süd, nämlich der Gruppe C, auch in Weißenfels ausgetragen. Das heißt, das theoretische Heimspiel von Ulm, welches stattfindet am 17. Oktober, eines der ersten auch um 14.45 Uhr bei Magenta Sport, heißt Ulm gegen Bamberg und wird aber in Weißenfels gespielt. Mhm.
Weißt du, was wir machen gleich?
Er soll es erklären.
Nee, weißt du was?
Es gibt 4 Gruppen. Ja.
Da machen wir jetzt einen Überraschungsanruf, ganz schnell. Der soll uns nur, pass auf, der Zander, der kommentiert das ja in Weißenfels, ne? 100%, der wohnt ja da. Und der muss uns jetzt den Pokalmodus erklären.
Okay.
Und wer, er kann ihn nicht. Dann wird er direkt vom Spiel runtergenommen, pass auf. Der ist auf jeden Fall zu Hause. Mittags um 1, dienstags. Komm, Zander.
Hallo.
Hallo, hier ist die Abteilung Basketball. Hallo, Benny. Guten Tag.
Hallo.
Du, ganz kurz nur, könntest du uns bitte den Modus vom Magenta Sport BBL-Pokal erklären? Danke.
Lasst ihr mich jetzt eure Hausaufgaben machen, oder was? Nee, das soll ich aber früher in der Schule auch so gehandhabt.
Also ich sehe im Dienstplan deinen Namen für das kommende Wochenende. Also bitte den Modus, korrekt, ganz kurz nur, also für unsere Abdis.
Na, es gibt 2 Wochenenden, an denen die Vorrunde gespielt wird und dann gibt es ein Final Four am Wochenende danach.
Das hat mit dem Modus noch nicht ganz so viel zu tun, Benny. Du hast jetzt eher so den Zeitpunkt erwähnt. Aber wie läuft denn diese Gruppenphase ab und wer spielt danach im Top 4?
Na, es gibt 4 Standorte, also 4 Gruppen, jeweils mit 4 Teams. Ist das korrekt? Weil 4 mal 4 ist 16, genau.
Hast du jetzt eine Frage gestellt oder war das eine Antwort?
Und die Sieger dieser 4 Gruppen, die kommen dann jeweils ins Top 4. Das ergibt ja dann auch tatsächlich eine Menge Sinn.
Du bist dir total unsicher, du bist gerade am Googlen, ich höre das noch.
Nee. Und dann ist es ja noch so, dass ja ein Standort an dem ersten Wochenende mit Ulm nicht kann. Deswegen haben wir hier in Weißenfels bei mir ums Eck 2 Spiele.
Ja.
Und das verkompliziert die ganze Sache nochmal ein klein wenig. Aber eigentlich unterm Strich, so kompliziert ist es wohl auch nicht. Man hat 4 Gruppen und das Team, was die Gruppe halt jeweils gewinnt, kommt ins Top 4. Wann ist es? 2 Wochen.
Und die Gruppe C spielt gesplittert in Weißenfels und Ulm.
Genau.
Ja. Und welches Spiel machst du als erstes?
Hab hier gerade noch meine letzten Vorbereitungen für Alba gegen Anadolu gemacht.
Es ist Dienstag, 13. Oktober.
Ja, Benny
Zander. Wirklich ein richtiger
Talent. Ihr macht heute Euroleague, hast du gehört?
Ich mach heute Abend Euroleague, du Pfeife. ich habe Bamberg, Ulm, Bayreuth und die Bayern. Und ich glaube, die Paarungen sind Bamberg-Ulm und Bayern-Bayreuth. Ich habe sogar schon ein bisschen was dafür vorbereitet, aber das ist auch schon wieder eine Woche her.
Heieiei. Ja, also das kann ja was
geben. Okay, also du machst Bamberg auch mit dem neuen Headcoach namens
Johannes Cornelius Maria Josef.
Und der Nachname noch dazu, genau. Ja.
Also dann würde ich jetzt an dieser Stelle vorschlagen, Benny, zum Thema Ulm-Bamberg fragen wir doch lieber Per Günther, den wir in 120 Sekunden in der Leitung haben. Ist das okay?
Das ist eine sehr gute Idee, weil ich eigentlich auch jetzt gleich ins Auto steige, um nach Berlin zu fahren.
Ja, das macht absolut Sinn, weil das findet heute Abend statt. Wann geht's los, Benny?
19:45 Uhr, die Sendung wird vom fantastischen Arne Malsch eröffnet, bei dem es auch nicht so schade, dass er eine Maske tragen muss, wenn er vor der Kamera ist. Und Pascal Roller noch mit dabei und ich schalte mich dann kurz davor dazu, wenn die Einlauf ist.
All-Star-Lineup.
So sieht's aus. Viel Spaß, Benny, und danke für die Erklärung des BBL, Magenta Sport BBL
Pokal. Ja, super. Vielen lieben Dank. War ein super Anruf. Ich freue mich, dass ich so eine gute Figur gemacht habe, und die Hörer jetzt auch denken, was ihr da für ein Minderbemittel mit durchschleppt.
Ja, das ist halt unser Auftrag. Okay. Benny, gute Zeit. Viel Spaß heute Abend.
Ja, danke. Ciao.
Der wusste doch schon. Also mittlerweile, wenn am Dienstag ein Anruf kommt von uns, dann denkt er sich auch schon, wer der Körner jetzt anruft. Puh, gehe ich da jetzt ran?
So, dann kommen wir aber jetzt tatsächlich zu dem Urgestein des deutschen Basketballs. Gar nicht mal nur von Ratio Farm Ulm, sondern Peer Günther ist ja, wenn man so will, der ewige Peer. Und den holen wir uns jetzt mal ran. Und der wird uns viel erklären, was momentan Sache ist. Und ja,
hoffentlich. Direkt FaceTime, du bist so ein schneller Werner.
13.05 Uhr, ich bin so pünktlich. Aber er nicht. Peer, komm. Okay. Das heißt, ich lege nochmal auf. Es war auch erst 13.04 Uhr, um ehrlich zu sein.
Das stimmt, ja. Du bist noch pünktlicher als sonst, wenn du früher das heißt, mit der S-Bahn in die Redaktion gekommen bist, mit deinem Faltrad. Da konntest du auch die Uhr danach stellen.
So, da haben wir Peer. So, da ist er.
König, ich grüße dich.
Peer, grüß dich. Wir haben dich direkt aufs Mischpult gelegt. Xandi ist auch an meiner Seite.
Servus. Hallo, Xandi, grüß dich.
Ja, der Empfang ist hervorragend.
Ja, das freut mich doch.
Bist du am Orange Campus und ihr habt da in dieser hypermodernen Halle auch diverse Handy-Signalverstärker eingebaut oder wie ist das?
Nein, es gibt gar keinen Empfang im Orange Campus. Wir haben heute in der Arena trainiert, um uns auf das morgige Spiel vorzubereiten. Aber jetzt aktuell stehe ich vor dem Rewe-Parkplatz, weil ich leider meine Frau mir noch während des Trainings eine kleine Liste geschickt.
Eine Liste jetzt oder nutzt ihr dann diese Bring-App? Kennst du die Bring-App zum Einkaufen?
Nee, die kenne ich noch gar nicht.
Ja, das ist ganz nett. Da kannst du, deine Frau hat dann die App und du hast die App und dann kann man immer anklicken, was man braucht. Und wenn man was gekauft hat, kann man das dann wieder löschen. Dann weiß man immer, was man kaufen muss.
Verwendest du die?
Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich meiner Frau nicht von dieser Bring-App
Aber der Rewe ist sehr hilfreich neben der Arena. Da waren wir auch öfter mal, um noch schnell was einzuwerfen, damit man nicht immer nur den Flammkuchen in der Arena essen muss. Mhm. Okay, Hauptsache es gibt überhaupt mal wieder was zu essen demnächst in der Halle, denn die Zeiten sind schwierig. Peer, aber es ist so, wie es immer ist. Eine Saison geht los und Peer Günther spielt bei Ratio Farm Ulm. Ist das nicht schön?
Das ist schön, ja. Ich freue mich. Ich habe richtig Lust eigentlich. Das war ja dann irgendwie, es gab seit längerem dann wieder echt so eine kleine Euphorie, auch wenn man den Fankontakt nicht gespürt hat, aber man hat quasi die Resonanz nach der Bubble in München war tatsächlich so, dass man gemerkt hat, dass die Mannschaft, die wir hatten, so ein bisschen, ja, die Ulmer Basketballseele wieder so ein bisschen besänftigt hat. Viele Leute haben gesagt, dass sie groß geschaut haben, dass es eine schöne Ablenkung war und dann hatten wir irgendwie gehofft, dass wir, ja, da wieder so ein bisschen dran anknüpfen können. Der Kader hat jetzt doch mehr Bewegung gegeben, als wir uns das erhofft haben. Aber ja, die Ergebnisse waren ganz gut und wir freuen uns jetzt eigentlich irgendwie also aus den Startlöchern zu kommen. Es war auch cool, dass wir 1200 Fans da hatten beim ersten Spiel. Deswegen ist es jetzt gleich wieder so ein bisschen ernüchternd, dass anscheinend morgen nur 500 in die Halle dürfen. Ach so. Also es ist, also, ja, das hatte zumindest, habe ich irgendwie überlegt. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Es passiert natürlich auch viel.
Es ändert sich einfach auch täglich. Los. Ne?
Genau,
ja, das ist ja wirklich das. Auch, also wirklicher Wahnsinn. Ja, du bist wieder zurück mit viel Euphorie. Das freut natürlich alle. Wie geht's dir so körperlich vom? Wie war die Vorbereitung?
Mir geht's sehr gut. Ich sehe wie ein Adler. Ich bin direkt nach der Bubble operiert worden an den Augen.
Okay.
Das hätte ich vielleicht schon ein paar Jahre früher machen sollen, im Nachhinein.
Was war da los?
Das war so, das ist einfach graduell immer schlechter geworden. Ich habe quasi ein Schielen verhalten, also quasi ein Auge, ein Muskel von meinen Augen war zu schwach, der innere. Und dadurch ist mein Auge immer weiter nach innen gerutscht und ich habe dann halt Doppelbilder gesehen. Immer.
Ach komm.
Ja.
Deswegen ging die Dreierquote in den Keller.
Ja, es ist tatsächlich jetzt schon chilliger, wenn man alles sieht, so, das macht's einfacher und, ne, ich fühle mich gut, ich fühle mich wirklich gut, also mein Körper, mein Knie ist gut, mein Rücken ist gut, meine Augen sind gut, so, alle Baustellen sind gerade mal toi, toi, toi für den Moment, Ja, so gut wie ich schon lange nicht mehr.
Ja, tatsächlich wart ihr ja so ein bisschen die Feel-Good-Story bei diesem Finalturnier in München. Also wir waren alle überrascht. Eine Mannschaft, die doch auf vielen Positionen sich rund erneuert hat und spielt da irgendwie guten Basketball, attraktiven Basketball, erfolgreichen Basketball, was im Übrigen noch viel wichtiger ist. Mhm. Wie ist jetzt der Start international gewesen? Wie hat es sich angefühlt, nach dieser doch etwas längeren Pause wieder in den Pflichtspielbetrieb überzugehen? Wie ist die Form der Mannschaft?
Also wir waren tatsächlich überrascht quasi über unsere gute zweite Halbzeit im ersten Spiel. Wir haben mit Bonabar eine Mannschaft gesehen, die ja, also mittlerweile sieht man das einfach aus, auch dass es Länder gibt, wo eben diese Corona-Pandemie die Budgets nicht ganz so oder unterschiedlich getroffen hat. Also es wird tatsächlich, wie gesagt, in Frankreich gibt es eben Mannschaften, die genauso viel Geld oder mehr haben. Jetzt in Montenegro tatsächlich Monabar, eine Mannschaft mit wirklich hervorragenden Spielen, mit Whitehead oder mit wie sie alle heißen. Deswegen haben wir nicht unbedingt gerechnet aufgrund der Personallage. Wir haben quasi zwei nominelle Starter momentan immer noch nicht dabei. Das ist Isaiah Wilkins und Tommy Klippers. Tommy, der Königstransfer, der konnte bisher nicht mitwirken. Auch Patrick Heckmann hat mit Knöchelproblemen zu kämpfen. Das heißt, wir hatten eigentlich uns nicht so viel ausgerechnet und haben die zweite Halbzeit dann wirklich furios gewonnen und somit das erste Spiel gewonnen. Das war schon mal ein schöner Start für uns. Wir haben letztes Jahr in der ganzen Eurocup-Saison nur ein Spiel gewonnen. In Brescia haben wir uns ein bisschen geärgert, da haben wir auch eigentlich guten Basketball gespielt und dann, glaube ich, aufgrund unserer Unerfahrenheit einfach im letzten Viertel so ein bisschen den Faden verloren, knapp verloren nach Verlängerung. Aber wir sind tatsächlich, es ist ein guter Start in die Saison, ja, in jedem Fall.
Also die Schlussphase in Brescia muss man tatsächlich abhaken als Erfahrung sammeln, oder? Weil das waren ja unfassbar viele Möglichkeiten, das Spiel zuzumachen.
Ja, eigentlich. Ich glaube schon, das ist so eine dieser, das ist so ein typisches Beispiel für die Videoanalyse am nächsten Tag tut besonders weh, weil es eben
nicht, wirklich, das glaube ich, boah,
man guckt sich eben nicht diese eine Szene an, wo man sagt, ah fuck, das wäre, sondern man kann sich dann wirklich 10 Szenen ansehen, ja, wo man wirklich total, hier einer wieder, also jeden trifft es dann mal, jeder hat dann einmal richtig gepennt und dann nicht ausgeboxt und dann kriegt einer einen freien Wurf und so weiter, also das tut dann natürlich so ein bisschen weh, das hängt so ein bisschen nach, aber man kann ja mittlerweile als alter Hase kann man sich alles so schön reden. Man kann natürlich auch sagen, trotz dieser ganzen Fehler hätten wir eigentlich in Brescia auch recht souverän gewinnen müssen. Da können wir dann auch wieder positive Schlüsse rausziehen. Von daher, es tut natürlich ein bisschen weh, aber auch das, wir haben dieses Jahr in unseren Reihen oder auch in der Personalpolitik sind ganz klar Spieler dabei, die in den letzten Jahren nicht verpflichtet worden wären, einfach weil sie einen Tick zu jung oder einen Tick zu unerfahren oder direkt aus dem College oder wie auch immer. Mhm. Aber das ist jetzt auch wieder der Fall und da muss man eben auch damit akzeptieren, dass du am Anfang vielleicht ein paar Spiele gewinnst und aber damit rechnen, dass die Lernkurve eben umso steiler ist und dass du am Ende der Saison diese Spiele eben nicht mehr so verlierst.
Mhm. Ja. Ja, morgen geht's dann gegen die Metropolitan 92. Die haben sich umbenannt, glaube ich, irgendwie. Das ist der Verein von Boris Dior, glaube ich, oder? Ist das richtig? Sei der Präsident?
Das kann so sein, ja. Also der ist heute in der Videoanalyse, ist der Präsident nicht erwähnt worden.
Aber vielleicht wackelt der morgen einfach mal in die Halle rein. Du denkst dir, den kenne ich doch, das ist doch der Dio.
Den will ich erkennen, im Zweifelsfall will ich den erkennen. Also wie gesagt, Paris kommt morgen mit ein paar wirklich ganz heißen Zockern. Die haben, glaube ich, einen dabei, der macht 14 Punkte im Schnitt in 15 Minuten.
Ach komm.
Bekannte BBL-Gesichter auch. Geschichte.
Ja, der Marei ist dabei, Chikoko ganz früher als junger Kerl bei Trier dabei, also man erkennt sogar die alten BBL, für diese alten BBL-Hasen ist morgen auch was dabei, die können auch anschauen.
Und auch kurzzeitig Bayern-Spieler, oder Chikoko, oder täusche ich mich?
Ja,
du bist jetzt mittlerweile 32, Per, verheiratet, zwei Kinder, das ist, wie fühlt sich das so an, also merkst du so ein bisschen diesen Wechsel im Leben, also Basketball schön und gut, aber gibt's schon einen Plan B eigentlich? Gibt's schon einen Plan B, was danach kommt?
Es gibt keinen konkreten, ausgearbeiteten Plan B. Es gibt natürlich Gedanken. Bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich vor 2 Jahren nicht unbedingt, das war nicht keine Show, als ich gesagt habe, dass ich mir vorstellen kann, dass es bald zu Ende ist. Mhm. Es ist jetzt einfach so, von Jahr zu Jahr, ich habe ja auch nur noch 1-Jahresverträge unterschrieben, jetzt die letzten 3 Jahre einfach, weil klar ist, sobald der Körper irgendwie nicht mehr so dabei ist oder wenn es nochmal so sein sollte, wie es mit 29, 30 war, höre ich sofort auf, auch während der Saison. Mhm. Von daher ist es tatsächlich aber jetzt so, es fühlt sich jetzt ein bisschen anders an. Es ist so, ich habe neulich mich mit jemandem leicht angetrunken unterhalten, da habe ich versucht, ihm das so darzustellen, wie es ist so ein schöner Spätsommer. Also es war tatsächlich so meine Karriere, wenn man das vergleichen möchte. Ich habe sehr früh, dann bin ich gestartet und alles lief eigentlich immer super. Also von April bis Juli quasi war echt überragende Zeit und dann überraschend gab es irgendwie einen ganz hässlichen September. Und jetzt ist irgendwie Oktober oder vielleicht so später Oktober, aber es ist auf einmal nochmal richtig warm. Man sitzt gern draußen irgendwie so im Rollkragenpulli und trinkt noch ein Glas Wein. Und jetzt macht es richtig Spaß. Und ich habe irgendwie jetzt, also hätte ich nicht gedacht. Und es ist irgendwie, ich genieße das jetzt gerade richtig. Ich bin mal gespannt, wann man das auf dem Spielfeld sehen wird. Aber in den Trainings läuft es tatsächlich so, wie lange nicht mehr ab und zu. Und ja, man nimmt natürlich alles nochmal anders wahr, weil man weiß, bald kommt die große Dunkelheit. Von daher, ja, es ist alles gut. Es geht mir gerade hervorragend.
Ich finde, man sieht das jetzt schon. Also irgendwie ist es, ich konnte das auch nicht genau zuordnen, jetzt unabhängig von Stats oder so, aber klar, du spielst dann auch wichtige Minuten. Beim ersten Spiel, ich kann es gerade nicht mehr zuordnen, aber halt einfach in der entscheidenden Phase. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, so wie du es gerade beschrieben hast, passt das hervorragend. Also man hat irgendwie gesehen, ja, das macht wieder Bock, Basketball zu spielen. Das war zumindest der Eindruck aus der Ferne.
Nee, so ist es auch. Wie gesagt, ja, die beiden Spiele waren jetzt nicht toll, aber in der Vorbereitung gab es echt paar Spiele, die ja, wo man es einfach dann wirklich so ein bisschen genießen kann. Also Vorbereitungsspiele vor 5 Jahren wären auch Vorbereitungsspiele so das Letzte gewesen, auf was ich Bock gehabt habe, aber irgendwie, man freut sich dann darauf und keine Ahnung, dann spielt man in Bayreuth, man sieht Basti nochmal und man zockt da und keine Ahnung, es ist einfach gerade ein guter Moment, umso mehr blicke ich natürlich auf das Umfeld, auf die Situation, wie viele Fans werden da sein, wendet sich vielleicht das Blatt irgendwie, gibt es eine einigermaßen normale Saison oder wird sie nochmal so zerfahren und das ist natürlich dann für mich jetzt ob dieser Situation, das ist, ja, wer weiß, ob es jetzt das letzte Jahr ist oder nicht, aber einfach, ja, ich wünsche mir natürlich wahnsinnig, dass es vielleicht so im März, April dann wirklich vollere Hallen gibt und irgendwie so einen normalen Spielbetrieb, aber ja, da gibt es ja momentan irgendwie schwierige Nachrichten immer, ja.
Aber immerhin, du fühlst dich wie im Oktober deiner Karriere. Ja. Es gibt ja den goldenen Oktober, wie wir wissen.
Ja.
Und ich kann dir mal sagen, es ist schon sehr, sehr lange her, aber ich habe mal im Oktober geheiratet und da waren es 30 Grad. Also da kann es auch richtig, richtig schön werden. Ja. Ich bin mittlerweile aber geschieden, insofern scheiße. Okay, ja, also das ist ein sehr optimistischer Per Günther mit viel Leidenschaft, mit einem Team, wo du wieder hast Spieler kommen und gehen sehen. Also du wirst sicherlich in dieser frühen Phase der Saison die Mannschaft noch nicht so richtig raten können, sage ich jetzt mal, oder vergleichen können zu Teams von früher. Aber das Grundgefühl ist positiv. So können wir das den Ulmer Fans wohl mit auf den Weg geben.
So sieht's aus. Hervorragend zusammengefasst.
Ossetkowski spielt weiterhin sehr gut. Auch das können wir festhalten. Also der passt ja auch hervorragend da rein. So wirkt es auch.
Ja, das hat man ja auch schon in der Bubble irgendwie wahrnimmt, wenn jemand ja so schnell sich anpassen kann, die Plays versteht, sich so nahtlos einfügt, da merkt man dann wirklich einfach eine gewisse Klasse. Er ist jemand, der mit dem ich wahnsinnig gerne zusammenspiele, auch weil er gerne diese kurzen Pocket Rolls drauf hat. Der kann aber auch richtig poppen und den Dreier werfen. Er hat ein paar Mal im ersten Spiel auch also diese langsamen Shot Fake und dann Drive und extra Pass. Also Dylan hat einfach wirklich Qualität und da mache ich mir gar keine Gedanken.
Nee, der wird eine gute Karriere haben, glaube ich auch.
Ja, dann seid ihr die Einzigen, die im Eurocup aus deutscher Sicht in dieser Saison spielen, also nochmal doppelte Aufmerksamkeit. Schaust du denn, du weißt ja, bei Magenta Sport in dieser Saison jedes Euroleague-Spiel live, also jedes, schaust du da auch mal rein?
Ich schaue da auf jeden Fall rein. Es war tatsächlich auch ein großes Thema. Die Leute himmelhoch, die auch sind in der Kabine, wurde richtig heiß besprochen, wo dieses Geschenk herkommt, dass Magenta das jetzt macht und Euroleague. Also
das wurde bei euch in der Kabine besprochen?
Nee, auf jeden Fall. Es ist mit Abstand das meistgeguckte, also für mich empfunden in der, also jedes Jahr, wenn ich, was ich von den 12 Spielern mit denen sprechen würde und raten würde, wer was guckt ihr? Dann ist Euroleague mit Abstand am meisten. Also die Leute gucken, glaube ich, sogar mehr als BBL-Spiele.
Aber die Amis gucken doch alle NBA auch, oder nicht?
Nee, nicht. Es ist schon, da hat sich auch einiges getan. Also die gucken viel Eurocup, einfach auch, weil es ihre eigene Competition ist, aber die gucken, aber es wird auch wirklich viel Euroleague geguckt.
Okay. Das hast du Alba schon, Bayern gesehen?
Ich habe eine Halbzeit gesehen, ja. Ich habe Bayern schon am eigenen Leib auch erleben müssen. Da war schon klar, dass das ein ganz ganz anderer Wind weht. Ja. Wer weiß, ob das am Ende, wo das hingeht für sie, aber das ist auch wahrscheinlich einzigartige Zusammensetzung. Also die Athletik, die Geschwindigkeit, die Defensive, den defensiven Gang, den sie schalten können, wenn sie das von der Kraft her dieses Jahr, wer weiß, schaffen können, das ist ganz, ganz eklig. Ja.
Warst du ein bisschen überrascht, als du gehört hast, dass Trinchieri da hingeht?
Ich habe das nicht so damals mitbekommen. Es wurde ich hinterher aufgeklärt. Ich habe ja zwei Trinchieri-Experten mit Patrick Heckmann und Andreas Obst in meiner Mannschaft, die auch in jungen, prägenden Jahren mit ihm zu tun haben. Von daher, nee, das ist natürlich auch schön. Es ist auch wieder, glaube ich, eine schillernde Persönlichkeit, die auch dann bei uns immer, am Anfang haben sie ja ganz viel die ersten drei Vorbereitungsspiele auch hässlich verloren. Wir haben ja gegen eine slowenische Mannschaft gespielt, die München mit 20 geschlagen hatte früh. Aber ja, das sah ja am Ende der Vorbereitung dann schon ganz anders aus. Und dass er da hingeht, ja, ich glaube, dass egal, was es für kleine Kämpfe oder für Rivalitäten gibt, der Bayern-Job ist einfach so interessant, dass da kann man, glaube ich, auch schnell vergessen, was man alles so erzählt hat früher.
Ja, aber erstmal super, dass du weiterspielst, Peer. Also das ist wirklich, ich war mir gar nicht so sicher im letzten Jahr. Ich dachte, Mensch, vielleicht hat er keinen Bock mehr und dann noch die Familie wird größer. Vielleicht gibt es auch eine andere Aufgabe irgendwo im Ratiopharm-Konzern und ein paar Pillen einpacken oder so. Aber im Ernst, der Name Ratiopharm im Vereinsnamen ist schon so ein bisschen komisch, ne?
Also ich finde den super, ich finde, das ist ein toller Name. Ich finde auch T, weil die Mutterfirma ist großartig.
Ach so.
Das ist spitze.
Die Mutterfirma ist wer?
Teva, das sind die Israelis.
Ach so. Okay.
Ja, tatsächlich, in meinem ersten Jahr sind wir, glaube ich, da hat der Merkel, der damalige Ratiopharm-Chef, die Familie, hatte Selbstmord begangen. Das war im Zuge der Wirtschaftskrise 2008 mit Heidelberger Zement, es sind viele Sachen schiefgegangen und dann wussten wir nicht, wie es weitergeht und dann gab es dann irgendwann, kam dann Teva, hat aufgekauft.
Hörte sich zum ersten Mal an wie Tesla, das wäre natürlich cool, ne? Tesla und wow.
Ja, Tesla und Teva ist, denke ich, für mich ein Coolheitsgrad, so auf die gleiche Stufe.
Ja, jedenfalls müssen die Fans noch ein bisschen warten, bis dein Trikot unter die Decke gezogen wird. Glaubst du, wirst heulen, wenn das passiert, wenn das Trikot da hochgezogen wird?
Ich glaube tatsächlich, dass ich heulen werde. Ja. Ich wollte schon fragen, kann ich euch beiden ja fragen. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr verrückt nach Mary den Film gesehen habt, wo quasi der Mann sich auf sexuelle Aktivitäten vorbereitet, indem er selber nochmal Hand anlegt und quasi einmal leer macht und dann vielleicht seine Performance ein bisschen verbessert. Ich müsste jetzt fragen mich quasi, ob ich so, wenn ich weiß, dass ich abends heulen werde, ob man das vielleicht auch irgendwie so parallel so vielleicht schon mal sich ausheult mittags so.
Oder einfach probeweise schon mal das Trikot so hochziehen, dass man schon mal gesehen hat, so, weißt du?
Ja. Ich werde dem auf jeden Fall auf den Grund gehen, was es da für Techniken gibt, aber sollte der Abend irgendwann kommen und die Halle voll ist und sie spielen dann so hochdramatischen Clip ein und meine Familie ist da, meine beiden Kids sind im Günther-Trikot da, dann wird es eng werden auf jeden Fall.
Dann wird es sicher eng.
Dann musst du einfach an den Film denken.
Nee, da muss man ja lachen. Das Problem, du müsstest ja eigentlich vorher heulen und ich überlege gerade.
Ja, genau.
Ich habe neulich Forrest Gump gesehen in einer Wiederholung und der ist dann hinten raus so traurig. Und das wäre vielleicht ein Ansatz. Also schau an, die ganze Jenny-Passage.
Es gibt auf jeden Fall, Also es passiert ab und zu schon mal. Ich wirke natürlich wie ein eisenharter Kerl, ist mir klar. Aber tatsächlich, hier gibt es bestimmt schon ein, zwei Wege, wie ich das hinkriege.
Bei welchem Film hast du zuletzt geheult?
Zuletzt, wo ich was geguckt habe, wo mir Tränen gekommen sind, als Tiger Woods das Masters gewonnen hat 2019 oder wer sein Sohn, der das gleiche, doch ehrlich, ey, Tiger Woods Comeback ist schon das größte Comeback, was wir sportlich erlebt haben, in jedem Fall.
Mit dem Erfolg, ja klar.
Ja, klar. Also ich
das größte also Comeback.
Fünf Rücken-OPs und seine Sexsucht gestehen müssen und auf einmal liegt, sitzt er in seinem SUV am Straßenrand und ist schwer drogenabhängig und muss durch alles so. Das war schon richtig eklig.
Der hat bestimmt auch Verrückt nach Mary gesehen, eklig. Ein paar Mal.
Ich weiß nicht, ob du weißt, was Per gemeint hat, Körny. Bin mir gerade nicht sicher. Aber Körny, bei was hast du geheult das letzte Mal?
Bei welchem Film?
Film, ja, zum Beispiel.
Ich krieg immer, was habe ich gesehen? Ich gucke ja nicht so viel Film, aber ich gucke immer so YouTube-Quatschen, aber stimmt auch irgendwas bei gewesen. Bei mir ist ja, ich bin ja extrem nah am Wasser. Also, das geht ratzfatz.
Oder vielleicht auch bei einem sportlichen Ereignis?
Bei einem sportlichen Ereignis?
Oh. Als Per das letzte Mal verlängert hat für ein Jahr, vielleicht?
Ja, das, da, den Zeitpunkt weiß ich ja immer nicht, wann die ihre Verträge unterschreiben. Also deswegen kann ich ja nicht. Ich würde heulen, wenn er, ich wäre sehr traurig, wenn er nicht mehr spielt, Per, das muss ich wirklich sagen, weil du bist das eines der Gesichter der Liga. Du bist auf so einem Plakat auch drauf von der BBL, hast du schon gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Da steht drauf, wir sind bereit, also für die neue Saison. Und dann sind da so 20 Köpfe drauf. Und eins davon bist du. Einen Kopf bist du.
Ja, schau an. Da freue ich mich aber.
Ja, Thilo Wiedensohler hat da so eine schöne Serie gemacht mit.
Ach, das, ja, das hat er richtig cool. Da habe ich mich sehr gefreut.
Ja. Schon, gell? Die Schwarz-Weiß-Fotos.
Das voll gesehen.
Ja. Genau. Haben wir das schon mal das aufgeklärt eigentlich an dieser Stelle? Ich glaube, wir haben ja schon mal, ob du mittlerweile einen guten Telekom-Vertrag bekommen hast. Das gab ja damals.
Ach so. gab es eine sehr nette Reaktion des Konzerns.
Ja.
Und auch in so einem Konzern ist noch Platz für Menschlichkeit. Und dann habe ich persönlichen Kontakt bekommen und dann haben wir uns kurz. Aber ja, der Vertrag läuft immer nur über meine Frau. Also,
ach so.
Ich muss so.
Du hast das iPhone bekommen und deine Frau den Vertrag.
Nein, es war tatsächlich so, dass dann ich habe keinen Vertrag bekommen und dann musste ich den halt über meine Frau abschließen. Und dann, nachdem wir das schon gemacht hatten, hat sich jemand von Telekom gemeldet und gesagt, dass da was schiefgelaufen sei. Aber dann war es ja egal. Ich krieg halt jetzt, ja.
Also von daher, ich habe ein bisschen gut. Tränen in den Augen jetzt. Also das ist
Teva,
eine schöne Geschichte.
Auch. Teva und Telekom, das sind einfach zwei so coole Konzerne.
Ja, in jedem Fall. Das sind, ja.
Per, wir sagen ganz lieben Dank. Toi, toi, toi für morgen. Bleib gesund bitte und genieße dieses Jahr, was immer danach auch kommen wird. Ich weiß nicht, ob das
ja, wir ist. Machen das Beste draus, oder? Ihr beiden, ihr macht das mit uns, mit euch an unserer Seite.
Wir stehen das gemeinsam durch. Und dann,
Basketballgemeinde macht es.
Wenn wir dann wieder volle Hallen haben, vielleicht müssen wir alle drei dann heulen. Das könnte echt ein Grund sein. Weil
also tatsächlich freue ich mich wirklich, wirklich darauf. Das wird ist dieses typische einmal wie so ein Cleansing, wo wir so alles runterfahren und es echt so Entzugserscheinung und dann das wieder, also dass wir einfach irgendwie zu einem Punkt kommen, wo wir uns dabei sehen, dass Fans in die Halle kommen dürfen. Das ist, also ich werde das tatsächlich mit anderen Augen. Es gibt ja eben, es ist immer ein schwieriges Verhältnis zwischen Fans und Sportlern, glaube ich. Mhm. Immer so ein bisschen so, aus Sportlersicht hat man oft das Gefühl, dass Fans sich zu wichtig nehmen irgendwie und dann, wir müssen für uns kämpfen, wir haben heute 20 Euro bezahlt und die haben auch vollkommen recht, aber trotzdem ist man oft als Sportler so, hat euch keiner drum gebeten, so, also es ist manchmal schwierig, gerade wenn man dann irgendwie die Autos zerkratzt bekommt, in Bamberg oder dann ist wieder so Fanprotest im ersten Viertel, drehen sich alle um und dann sind sie mit dem Rücken zu dir. Mhm. Also ist immer so ein bisschen, es war immer so ein bisschen schwierig, aber tatsächlich, waren wir immer hier sowieso schon verwöhnt auf ob der Fankultur in Ulm, aber das wird man jetzt, glaube ich, als Sportler nochmal wirklich anders mit einer anderen Dankbarkeit wahrnehmen, weil es ist, auch wenn ich das gucke, jetzt die NBA Finals, das ist ja sicherlich ein nettes Produkt und so, aber es ist einfach nicht das Gleiche, wenn man jetzt Highlights sieht, wenn die Halle alle das gleiche T-Shirt mit 20.000 Leuten und die drehen durch, es ist einfach was anderes.
Ja. Noch dazu, bei euch ist es ja schon was Spezielles. Also wir haben wieder die Frage gestellt jetzt bei den Media Days, wo du übrigens gefehlt hast, gefühlt seit 8 Jahren das erste Mal. Waren die Kollegen Kleppers und Ossetkowski am Start.
Wieso warst du nicht da, Per?
Ich wurde nicht angefragt. Ich glaube, es ist ja auch vorbei jetzt. Wie viele Schreiende, so, jetzt machen wir einmal den Schreier und dann so.
Das ist aber nicht unsere Station.
Ja, dann können Sie bitte aus dem letzten, haben Sie ja genug Material im
Archiv. Schreien Per Günther eine Serie im Wandel der Zeit.
Wir machen nächstes Jahr bei den Media Days stellen Sie bitte die entscheidende Szene aus Verrückt nach Mary nach.
Ja. Das ist spannend, ja. Und nee, aber was ich sagen wollte, es ist schwierig, die Kurve zu kriegen. Körni hat einen hochroten Kopf, so kann ich bestätigen. Ich habe gerade FaceTime-Video an. Oh, das muss ich schnell screenshotten.
Oh nein.
Komm. andere Spieler sagen zu 85%, wo spielen sie am liebsten? Ulm, kann ich hier nochmal sagen. Also die alle lieben diese Halle.
Das ist schon was Besonderes hier und ja, wir können nur hoffen, dass wir das bald wieder erleben.
Und dann heulen wir zu dritt.
Alles klar. Per, gute Zeit. Lass es dir gut gehen.
Alles klar.
Und wir hören uns. Auf geht's.
Ciao, ciao. Vielen Dank.
Cheers.
Ciao, ciao.
Ja, keiner spricht so wie Per Günther, finde ich.
Nein,
in einem Interview.
Das ist, ja, du kannst vor allem über alles sprechen. Das ist halt das mega Interessante. Und vielleicht machen wir es so einmal im Monat jetzt so therapeutischer Nutzen für uns drei, solange keine Zuschauer da sind. Immer wieder mal nachfragen, wie es ihm und uns so geht. Wie geht's dir denn, Körni?
Oh, mir geht's eigentlich ganz gut. Also ich habe sehr viel Euroleague gesehen die letzten Tage und die vor allen Dingen auch in den nächsten Tagen. Freue mich total drauf, endlich wieder loslegen zu können morgen Abend. Und Freitag mache ich auch Berlin. Samstag gucke ich mir den Pokal an rund um die Uhr. Also Weltklasse. Besser geht's nicht.
Es wird
Basketball
sehr viel
Basketball ist einfach, es ist wirklich die beste Sportart, die es gibt. Also ich würde ja sagen, wenn es eine andere gäbe und ich habe damit nichts zu tun und
die was ist mit Pferderennen?
Pferderennen ist auch super, aber ist natürlich schon was anderes. Ne? Also sehr spannend, aber Basketball ist natürlich besser.
Also, und Basketball an der Konsole, so E-Sports-mäßig, wie stehst du da dazu?
Ich habe noch nie ein Videospiel gespielt, seit 30 Jahren nicht. Nee, 35. Ich habe früher mal Winter Games gespielt am Commodore 64.
Ja, das war geil, das habe ich auch gespielt. Ja.
Da war ich 16.
Aber mit Hotdog.
Seitdem ich 17 bin, habe ich kein Videospiel mehr gespielt.
Ne, also aber wie findest du das so kompetitiv zu machen? Also, dass man das so organisiert und da kommen Leute in die Halle und schauen anderen zu. Wie findest du das?
Banane. Also irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht mein. Ich sehe da teilweise volle Arenen irgendwo in Korea oder, nee, nicht auch in Europa. Also glaube ich mittlerweile überall. Und die spielen dann da so gegeneinander und weiß ich nicht.
Nee, du weißt schon, dass wir das Thema schon mal hatten in diesem Podcast.
Ja, E-Sport, ja. Also ist es. Also das ist ja noch eine. Also generell finde ich Videospiele jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Also unabhängig davon, dass es kein Sport ist, aber
also
bin kein Videospiel-Fan.
Ja. So, jetzt wollen wir abschließend noch einmal in unser Postfach schauen. Also immer wieder erreichen uns Mail an abteilungbasketball@gmail.com.
Schau doch da mal kurz rein.
Wir sind hier auf irgendeinem ganz komischen Verteiler gelandet. Da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Euroleague. Wegen der momentan steigenden Corona-Fallzahlen schreibt Jan Schott in ganz Europa und auch bei den Euroleague-Teams habe ich aber Bedenken, ob die Saison wie geplant fortgeführt werden kann. Deshalb meine Frage an euch. Glaubt ihr, um Weihnachten rum wird noch Euroleague gespielt? Wie hoch ist eure persönliche NGP-No-Game-Percentage? Aber da hat er, da ist sie wieder, die NGP. Meine liegt momentan bei etwa 70%. Meine Maßnahme, ich schaue jetzt noch so viele Spiele wie möglich. Das ist sportliche Grüße aus Berlin. Jan Schott, schöne Grüße nach Berlin. Das ist natürlich eine sehr gute Taktik, maximal viel schauen, dass man für einen möglichen Abbruch, nein, das wollen wir nicht, nein, das sagen wir nicht. Das wird, was sagst du, Körni?
Ich glaube nicht, dass abgebrochen wird. Mhm. Also, ich sag mal so, das ist jetzt total Banane, was ich jetzt sage, aber jetzt bei St. Petersburg, da hat sich die halbe Mannschaft infiziert. Okay, dann war es das aber auch. Weißt du, also die werden ja sich nicht nochmal alle infizieren. Also das ist natürlich total Käse und das ist echt schlecht.
Herdenimmunität.
Ja, also vielleicht werden sich auch bei Bayern welche infizieren. Es möge bitte nicht passieren, aber dann ist es eben so und dann wird trotzdem weitergespielt. Also ich glaube, die Euroleague wird alles dafür tun, dass man diese Saison zu Ende spielt.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Okay, dann du gibst ja gerne Interviews für so Masterarbeiten.
Was kommt denn jetzt?
Ja, da wurde schon zweimal versucht, dich zu erreichen. Eine Anfrage zu einer Masterarbeit würde ungefähr 45 Minuten dauern. Würdest du das machen?
Ja, natürlich. Sowas mache ich gerne.
Ja, dann schau doch mal rein in unseren Posteingang und antworte der Dame.
Ja,
schöne Grüße an Anne.
Ja, Anne, werde darauf nachher antworten.
Du wirst nachher, okay. Soll ich dich dran erinnern? Weil,
ja,
zumindest absagen solltest du, wenn du keinen Bock hast.
Nein, ich habe ein Postfachproblem.
Schon wieder?
Ja, ich möchte darüber nicht sprechen.
Also, sorry, das ist jetzt... Also wir kennen unser Postfachproblem, was deine spezielle Firmenadresse betrifft.
Ja, ich habe ein Postfachproblem gerade hier.
Okay, das ist eine Art Selbsthilfegruppe hier, okay?
Ich habe...
Dein Name ist Michael Körner und du hast ein Postfachproblem. Okay,
ja, habe auf dem Rechner, an dem ich hier gerade sitze, keinen Zugang zum Postfach abteilungbasketball@gmail.com.
Und du sitzt aber an dem Rechner, an dem du das produzierst.
Das ist korrekt. Ich möchte aber darüber nicht sprechen, weil du hast so viel zu tun. Und wenn ich dich jetzt noch nach dem Passwort frage, dann wirst du mich so dermaßen
auslachen. Das Passwort? Auslachen. Ich könnte... Also, ich sage mal zu dieser ganzen Situation eines.
Als Sportsmann bin ich enttäuscht.
Weil...
Also, ja.
Ich bin enttäuscht und aber auch schockiert, weil das Passwort ist sehr einfach.
Ja, ich weiß es aber
nicht. Ich kann es jetzt hier nicht sagen. Sonst, ich schick's dir jetzt parallel in unseren iMessage-Chat. Ja, okay. Ich hab's im Kopf.
Ja, du hast alles im Kopf, das weiß ich. Ich aber nicht.
Nee, ich hab nicht alles im Kopf.
So,
schau mal aufs Passwort. Siehst du's?
Nee, ich sehe es noch nicht. Bei mir ist noch keine iMessage angekommen.
Ja, weil wahrscheinlich dein Produktionsrechner nicht connected ist.
Doch, er ist connected. Und ich habe auch hier Xandi Dächernd geöffnet.
Ich habe es Manu geschickt.
das ist das Passwort.
Ach, ja, das du ist das liebe Passwort.
Zeit. Das ist der Wahnsinn.
Das ist einfach, oder?
Das ist einfach, ja.
Oh mein Gott.
Okay, genau. Aloha, hey. Das war's für heute. Wieder mal echt zu lang. Also Wahnsinn, ne?
Ich glaube, ich mache einen Poll, oder du kannst auch einen Poll. Ein Poll ist ein englisches Wort für eine Abstimmung auf sozialen Kanälen. Sind unsere Folgen aktuell zu lang? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Also die letzte war Stunde 54, das ist ein bisschen... Aber gut, das war die Comeback-Folge.
Das heißt, ich soll bei Twitter eine Poll reinstellen. Kann ich das? Weiß ich nicht. Brauchen wir dafür ein Passwort? Ich schau mal.
Das Passwort für den Twitter-Account, ja?
Nee, das habe ich, ja.
Das hast du gespeichert, gell?
Ja, ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, wenn ich da draufklicke, geht das Ding da auf. Also wird es wahrscheinlich gespeichert sein. So, das war's an dieser Stelle. Nicht vergessen, Euroleague schauen, bis der Arzt kommt und rauf und runter am nächsten Wochenende der Magenta Sport BBL-Pokal.
So ist es. Dann geht's wieder los mit deutschem Basketball.
Alle Spiele live bei Magenta Sport. Und in der kommenden Woche werden wir darüber sprechen, was da so passiert ist. Bis dahin, Paris Athen, auf Wiedersehen.
We treat people here with complete respect. This is Germany.